Hallo.
Wow, was machst du denn hier?
Ja, wir wollten doch mal eine Folge hier in Präsenz aufnehmen und ja, jetzt bin ich hier.
Da, also, wie komme ich denn dazu?
Ja, ich wusste halt, dass du einfach über die Feiertage zu Hause bist und ja, da kannst du halt schlecht weglaufen, ne?
Ja, sieht wohl so aus.
Köstlich.
Und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 34. Und diesmal kann ich gar nicht meinen Standardsatz bringen, weil der Bene mir direkt gegenüber sitzt. Ja, jetzt hocken wir beide im beschaulichen Funklochseligen Tal.
Ja, schön.
Hi Bene.
Das war eigentlich meine Überleitung jetzt. Ich wollte schon sagen, mit mir hier im Funkloch, aber da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und damit, mit mir zusammen im Osterferienlager unseres kleinen Podcasts Sebastian Deutsch. Hallo. Diesmal nicht in Essen.
Diesmal nicht in Essen, nee. Jetzt nehmen wir schon über ein Jahr den Podcast auf und wir haben es jetzt endlich mal geschafft.
Die erste Präsenzveranstaltung.
Genau, die erste Präsenzveranstaltung.
Ist irgendwie seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen.
Man muss dazu sagen, wir sitzen natürlich mit Abstand zueinander und kuscheln nicht. Und ich meine, es ist ja auch erlaubt, wenn sich zwei Haushalte treffen.
Ja, und du bist geimpft auch noch.
Genau, und ich bin geimpft. Also von daher alles Corona-konform. Da sind es hier keiner irgendwie auf die Barrikaden steigt. Okay, ich sag nichts mehr. Ja, dann fang du doch mal direkt munter an, was bei dir in der Zwischenzeit passiert ist, beziehungsweise was du seit der letzten Folge gesammelt hast zum Erzählen.
Was ich gesammelt habe oder so. Eigentlich habe ich versucht, mich nur nicht zu stark aufzuregen. Aber mir sind natürlich auch wieder ein, zwei Dinge aufgefallen, über die ich gerne reden würde. Und zwar Starship SN11 ist gestartet. Ein bisschen...
Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt jede Folge gibt es ein neues Starship.
Ja, tatsächlich, ne? Aber die feuern die auch hoch, wie sondersgleichen. Tatsächlich, am Dienstag, letzten Dienstag, also quasi wenn die Folge rauskommt, vor genau einer Woche, ist SN11 halt gestartet. Ich sage bewusst nur gestartet, weil gelandet ist es nicht. Deshalb ist es wahrscheinlich auch ein bisschen im Grundrauschen untergegangen.
War das denn... Intended oder nicht?
Not intended. Die versuchen ja immer noch quasi ein erfolgreiches Starten und Landen mit Bellyflop-Manöver quasi durchzuführen. Allerdings, so wie da alle Techniker und Elon Musk halt auch gesagt haben, ist halt auch nicht zu erwarten, dass große technische oder eben Fortschritte bei diesen jetzigen Versuchen quasi erzielt werden, weil die alle so schnell hintereinander halt gebaut werden, sodass halt nur kleine Anpassungen vorgenommen werden, wie halt bei dem letzten Mal, als sie gemerkt haben, oh ja, wir müssen eigentlich nur zwei der Triebwerke zum Landen haben, also zünden wir auch nur zwei, aber wenn dann eins nicht zündet, dann haben wir ein Problem, dann machen wir halt drei an. Das war was man halt zwischendurch fixen konnte, aber man kann halt jetzt nicht große Fehler, die man gefunden hat, halt ändern. Dazu muss es dann halt eine größere Revision geben und dann könnte man halt nicht so schnell hintereinander die Dinger starten. Ja. Ich nehme mal deshalb an, dass das eher nach dem Motto, wir sammeln halt jetzt so viele Daten, wie wir können, um dann quasi dann eine neue Spaceship-Generation zu bauen, bei der diese Fehler dann alle quasi behoben sind. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, nach dem ersten Fehler, der dir auffällt, gleich sagen würdest, stopp, wir machen jetzt mal nicht weiter, konstruieren ganz viel neu, machen dann weiter und dann finden wir den nächsten großen Fehler.
Man kann den Rest schlecht testen, sozusagen, was funktioniert hat bei der ersten Generation.
Also ja, das schon, aber du hast ja dann nicht die ganze Kette durchgetestet. Dir fällt ja dann immer nur ein Fehler auf. Und da ja Entwicklungszeit, also teuer und langwierig ist und beides willst du ja minimieren, also willst du ja so schnell wie möglich, so billig wie möglich, macht es schon Sinn, erstmal ein paar von den gleich baugleichen Dingern hintereinander wegzufeuern und möglichst viele Fehler zu finden, die in dem Design drin sind und die dann alle auf einmal zu beheben. Vor allen Dingen, weil du vielleicht dann auch nicht ein Teil dreimal neu entwickeln musst, weil da halt drei Fehler drin sind und du fällt erst der eine auf, dann konstruierst du das neu, aber die anderen beiden sind noch drin. Also, ja, Kann man schon so machen.
Aber haben die irgendwas in Aussicht gestellt, wie viele sie noch schrotten wollen sozusagen, bevor sie nochmal eine Entwicklungspause einlegen? Oder?
Also es steht auf jeden Fall schon fest, dass SN20 der nächste große Meilenstein ist, okay. Weil dann soll das Ding tatsächlich auch die Erdatmosphäre verlassen. Das heißt, das hat okay. dann auch schon Hitzeschilde und sowas, also für ein Re-Entry. Mhm. Also das wurde als nächster echter großer Meilenstein ausgenommen. Und da haben wir ja dann noch 9. Ja. Start.
Kann man noch ein paar Raketen am Himmel explodieren ja. lassen?
SN12 steht auch schon kurz vor der Flugbereitschaft, also das Ding ist auch fast fertig.
Na gut, das war jetzt ja auch schon bei, was war das, bei SN9, wo das Ding fast in SN10 war, es daneben stand
gekracht. Ja, genau. Das, also die sind jetzt tatsächlich fast auch wahrscheinlich alle ja. baugleich. Da kannst du wahrscheinlich nur ein bisschen an der Software rumspielen oder sowas. Ja. Was ich jetzt tatsächlich aber sehr bemerkenswert fand, ist tatsächlich, dass die ein bisschen anders verlaufen sind als die anderen, weil da war es ja immer so, dass die halt beim Landemanöver irgendwas schief gegangen ja. ist oder sowas. Sondern das Ding hat halt gar nicht, also ist halt in die Luft gegangen nach 6 Minuten. Und wenn man sich den Live-Footage anguckt, quasi von dem Versuch, dann ist es genau der Punkt, wenn die, also kurz nachdem die Triebwerke wieder gezündet sind und das Ding sich halt quasi aufrichten soll.
Ja, okay.
Aus dem Bellyflop. Es wird vermutet, dass es da wohl, weil das eins der Triebwerke hat auch schon beim Start und dann bei der Reignition Probleme bereitet. Also nicht vollen Schub.
War sozusagen, oder?
Ja, und das sah auch, also das ist halt immer sehr viel Feuer, was an Stellen rauskommt, wo ich mir denke, soll das so? Aber ich bin, keine Ahnung, weiß ich so nicht. Aber wenn die halt sagen, das hat halt, ist halt angesprungen, danach ein bisschen zögern, aber hat weniger Schub geleistet, dann riecht das für mich tatsächlich so ein bisschen, als hätte das ungewollte Leckage gehabt, sagen wir mal so. Und dann ist das Ding tatsächlich relativ explosiv in die Binsen gegangen. So, wie wurde das gesagt? Ja, kein Bruchstück größer als ein DIN-A4-Blatt. Oh. Aber da muss man dazu sagen, auch wenn dann halt da inertial eine kleine Explosion stattfindet, dann bei dem aerodynamischen Druck, den du bei den hohen Geschwindigkeiten hast, zerreißt sich das Ding halt wie so einem Reißwolf. Da bleibt halt dann nicht mehr viel übrig.
Das stimmt.
Wenn das einmal anfängt, das ist halt bei Flugzeugabstürzen das Problem, warum man dann nur so Schnipsel findet. Ja. Das einmal nicht mehr aerodynamisch ist, dann gibt die ganze Struktur auf. Ja. Das war es eigentlich.
Das war es eigentlich?
Ja, weiß ich, keiner, also sie haben halt dann gesagt, das hat halt Probleme gemacht, das eine Triebwerk, aber das wäre eigentlich für die Landung auch irrelevant gewesen, ja. weil man ja eh eins zu viel hatte, genau für den Fall. Aber das scheint wohl irgendwie damit reingespielt zu haben und sie untersuchen das jetzt. Also sie sammeln den ganzen Schnipsel ein und gucken mal, ob sie da noch irgendwas rauslesen können. Aber ich würde wahrscheinlich die ganzen Logdaten muss dann auch erstmal durchforsten. Da sind auch wahrscheinlich 100, also gigabyteweise würde ich sagen, Logdaten. Und dich interessieren dann wahrscheinlich auch nur die paar um den, also quasi
um die Explosion.
Wobei es auch natürlich, auch wenn die sagen, das hat halt auch vorher schon Probleme gemacht, lohnt es sich vielleicht auch schon mal den größeren Zeitpunkt anzugucken, zu gucken, ob da einem irgendwas auffällt. Ja, und dann das andere, heute am Tag der Aufzeichnung, also Samstag diesmal,
ja.
Dieses Wochenende ist tatsächlich das erste Rennwochenende der Extreme E.
Was ist ein Extreme E?
Ja, gut, dass du fragst.
Ey, meine Formula E kenne ich. Extreme E klingt für mich so ein bisschen nach Rallye mit E-Antrieb.
Das ist exakt genau das, was es ist. Oh, und es okay. ist tatsächlich auch von dem Erfinder der Formel E. Also der Herr Agag hat sich diese Rennserie erdacht. Es sind halt wieder Stockcars quasi. Mhm. Also jeder fährt quasi das gleiche Auto, nur in einer anderen Lackierung. Es ist auch wieder sehr auf dem quasi Showwert gelegen, wie das bei der Formel E ist und was ich da ja auch schon das eine Mal kritisiert habe, dass es für mich als Ingenieur eine ziemlich langweilige Rennserie ja. ist, weil das halt darauf ausgelegt ist, eine maximale Show für den unbedarften Zuschauer zu gewinnen und für quasi Technik-Nerds so wenig zum dran glauben gibt. Wobei ich ja dann auch mal sage, letztendlich ist ja so Leute wie ich sind ja keine Zielgruppe, auf die du sowas aufzuschneiden musst, weil es davon dann zu wenig genau. gibt. Ich habe mir das tatsächlich mal im Dienste der Wissenschaft tatsächlich angetan und mir auch mal ein paar Reviews aus dem Motorsportjournalismus dazu durchgelesen, was die Leute dazu meinen. Aber kurz noch, um das zu umreißen, also diese Stockcars, die dann gebaut werden, werden dann halt an 9 Teams ausgeliefert und da hat der Agag ziemliche Big Hitter gelandet, Nämlich gibt es ein Team von Herrn Rosberg, also dem Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, und von Lewis Hamilton. Die zwei treten da gegeneinander an. Und im Qualifying waren das tatsächlich auch die zwei schnellsten Autos. Also.
Aber also fahren die auch selber?
Nein, die fahren beide nicht selber. Die sind beide nur Teamchefs.
Okay.
Bei dem Hamilton fährt der Sebastian Loeb mit. Den kennt vielleicht ein oder andere als Rekord-Rallye-Weltmeister.
So,
der hat schon relativ viele Autos gefahren. Also der hat sich einmal quasi durchs Feld gefahren.
Einmal bei allen mitgefahren und überall gewonnen.
Ja, in der Tat. Und für Herrn Rosberg fährt der Christoffersen, der amtierende Rallye-Cross-Weltmeister.
Der ist denn nicht auch mal irgendwie Dakar für VW gefahren?
Ich weiß auch nicht, ob das der gleiche ist. Aber ja, da sind auch schon mal Skandinavier mitgefahren. Aber ich weiß, dass der sehr, sehr, sehr erfolgreich Rallye-Cross fährt.
Ja.
Und dann gibt es sowas wie Abt fährt auch mit. Chip Ganassi hat ein Team unter Hammer Branding.
Hammer Brand.
Ja, Hammer wird ja jetzt eine Elektromarke. Noch nicht
du
gehört.
Du verarschst mich.
Nee, ja. Kein Scherz. Die Marke soll wiederbelebt werden als Elektroauto. Der Hammer.
Der Hammer, der Militärhammer, der Schuhkarton, der 30 Liter auf einen Kilometer ungefähr
verbrennt. Genau, das wollen sie jetzt als Elektroauto wieder auf den Markt bringen. Also vielleicht nicht in den Ausmaß halt ein bisschen, aber die Marke soll zumindest zurückkehren. Und wie bei, schon bei der Formel E ist so ein bisschen der Plot dabei, dass es eine, ich mache gerade Anführungsstriche, grüne Rennserie sein soll, die halt mit diesen Elektro-SUVs, da kriege ich auch schon wieder so Plack, ne? Elektro-SUVs. Das beschreibt eigentlich alles, was bei der Automobilindustrie falsch war. In meiner Sicht, aus meiner Sicht. Hey, Autonerd, es tut mir leid. Und soll halt da die Rennen halt in Wüsten, Gletschern, Urwäldern auf die sichtbaren Folgen des Klimawandels hinweisen.
Oh Gott.
Und da kriege ich auch wie die Motorsport, wenn er ein bisschen läuft, mit so einem eiskalten Schauer runter. Weil man kann über Motorsport viel sagen, auch wenn man ihn grün anmalt. Aber nicht... Also egal, wie man es macht, das sind immer verschwendete Ressourcen, weil letztendlich ist es wie ein Hamsterrad. Du kommst ja nicht weiter damit. Und demnach machst du ja eigentlich nur Entertainment. Du kannst es natürlich so grün wie möglich gestalten, aber das sind halt auch Elektroautos mit Carbon-Chassis. Da wird sehr viel Material quer um den Globus geflogen. Das immer als grün zu bezeichnen, finde ich immer ein bisschen misleading.
Ja.
Die fahren das auch mit einem Schiff, also das ganze Fahrerlager wird mit einem umgebauten alten Versorgungsschiff der britischen Marine durch die Gegend gefahren.
Hoffentlich setzen sie sich nicht im Suezkanal quer.
Ja, so ist so klein, da bleibt nicht stecken, das rutscht durch. Da gibt es auch sehr viele Bilder von, wo sehr schwarzer Rauch aus dem Kahn rauskommt, wo du denkst, sind vielleicht die besten Bilder gehabt. Und da gab es auch eine kleine Kontroversie quasi dazu, weil sie wollten da eigentlich so ein Segel vorpacken, damit das 50% des Treibstoffs einsparen sollen, aber die Lösung war ihnen dann zu teuer. Ja.
also so ein bisschen pseudo-grün, sage ich mal. Das
ja, aber so ist Motorsport halt auch. Ich bin absoluter Motorsport-Fan und ich würde das, wenn man mich lässt, auch gerne beruflich machen. Aber ich bin da halt auch nicht so illusionistisch bei. Ja, das wird niemals grün sein. Wir können versuchen, unseren Fußabdruck so klein wie möglich zu haben. Aber es ist letztendlich Entertainment, also nicht wirklich nötig.
Das stimmt.
Und dieser Elektro-SUV, der Odyssey 21 heißt, hat 544 satte PS. Ich finde Elektrotechnik wie immer noch sehr interessant, einfach so als Mobilitätskonzept und auch für den Motorsport viele Anwendungsmöglichkeiten bietet, aber es ist nicht mein Motorsport, wenn es nur um diesen reinen Eventfaktor geht. Das heißt, ich kreiere eine Motorsport-Serie nur davon, um eine Show zu liefern, also quasi wie Wrestling, so wie sowas so ein bisschen.
Ja.
Weil ich möchte ja schon ein bisschen die Competition haben. Und der sich einen Vorteil erarbeitet, der soll den auch genießen dürfen. Und nicht, dass es nur darum geht, möglichst viele verschiedene Gewinner zu haben und quasi da durch die Gegend zu rennen. Aber ein paar positive Dinge habe ich natürlich auch gewonnen. Ach, vielleicht sollte man noch sagen, das besteht dadurch, dass du halt Offroad ja tatsächlich fährst, ein bisschen so Rallye-mäßig. Zweimal 8 Kilometer ungefähr. Also es sind jetzt
ja, wirklich kurz.
Ja, trotzdem dauert das Offroad ein so ein Run mit Fahrerwechsel in der Mitte ungefähr irgendwas zwischen 12 und 15 Minuten. Also das finde ich schon so zum Zugucken, also die Qualifying.
Ja, klar.
Also die rennen da, also die fahren dann auch gegeneinander. Sie fahren auf zur Zeit, gegen die Zeit und dann auch noch gegeneinander. Das kann ich aber noch nicht bewerten, das Gegeneinanderfahren, weil das halt jetzt noch nicht war. Aber ich habe mir das Qualifying angeguckt. Und von 9 Autos sind auch 2 verunfallt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist halt auch schon echt dann, also es, den Fahrern ist halt nichts passiert oder sowas, aber das ist halt auch schon eine Quote, wo du so denkst, so.
Ja gut, aber ich meine, bei Rallye und Crossrennen und so, das ist ja eigentlich, also macht es nicht besser, sage ich mal, aber das ist ja normal, dass du da wesentlich Motorsport, mehr Schrott produzierst, genau, als beim Rennstreckenmotor.
Da gibt es halt viel mehr Unbewegtheit mit den ganzen Bumps und sowas, aber ja, dann kann das, wenn du so viel Schrott produzierst, ist halt auch wieder so eine Sache.
Ja.
Der große Plot ist noch, dass quasi zwei Fahrer, habe ich gesagt, zwei Runden, einen männlichen und einen weiblichen fahren. Das ist genau paritätisch besetzt. Da würde man jetzt auch wieder mal, das ist wieder so auf Gender Equality gemünzt. Ich finde es aber eigentlich ganz cool, weil es gibt auch gerade bei den weiblichen Motorsportlerinnen, bei den weiblichen Motorsportlerinnen.
Doppelt
gemurrt. Ja, das klingt irgendwie komisch. Also, Frauen können, finde ich, meines Erachtens genauso gut mindestens Rennauto fahren wie Männer. Ein kleiner Shootout an die gerade kürzlich verstorbene Sabine Schmitz an diesem Punkt. Die haben halt vielleicht den kleinen Nachteil, dass es für sie halt tatsächlich deutlich schwieriger ist, Muskelmasse einfach aufzubauen. Und deshalb haben sie eigentlich einen anatomischen Nachteil. Aber vom Können her bin ich mir ziemlich sicher, dass die dem nicht, den Männern nicht, also sehr wenig hinterherstellen.
Ich kann mir aber tatsächlich trotzdem sogar vorstellen, dass sie, vielleicht ist es auch ein bisschen, sag ich mal, Vorurteilstechnik, aber ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass sie sogar einen gewissen Vorteil haben könnten, weil ich mir vorstellen könnte, dass Frauen eventuell etwas cooler bleiben. Dass sie in manchen Situationen vielleicht nicht ganz so hitzköpfig reagieren, wie so mancher.
Der fängt jetzt in die Karre. Das
ja, genau,
kann bei Frauen relativ selten passieren. Ja. Ja, das ist halt, ja gut, man muss halt schon sehen, es gibt deutlich weniger Profi-Motorsportlerinnen als Motorsportler, das wahrscheinlich auch ein bisschen wieder so ein Nachwuchsproblem ist. Und dann kommt natürlich auch die gleiche Diskussion aus, wie wir auch haben bei uns im Ingenieurswissenschaften, wenn du dann sagst, du willst irgendwann, wenn die alle ausgelernt haben, genauso viele Männer wie Frauen in dem Beruf haben, das geht halt nicht, weil am Anfang schon nicht gleich viele anfangen. So, aber ich finde es mal gut, zumindest bei 9 Autos, das sind halt 9 Frauen, 9 Männer, du findest 9 kompetente Frauen in dem Fall. Und das finde ich auch, ist da auch sehr gut gelungen. Das Feld ist extrem stark besetzt, so was die Namen angeht, finde ich. Und ich finde das gut, egal was man dazu jetzt sagt, dass man da Teams auch dazu zwingt, so ein bisschen. So für einen Start muss man das auch mal vielleicht machen. Ja, und dann schauen wir mal, wie das geht. Ich fand es tatsächlich eine gute Show. So. Das war nett zum Angucken, Eye Candy, aber ich glaube, es wird mir dann noch schnell langweilig, so wird dann, wenn man da genauer drüber nachdenkt. Aber das mit dem Offroad sieht man ja auch dann nicht so häufig, weil die Rallye Dakar ja von der Übertragung relativ dürftig ist. Also finde ich, ist eine gute Show.
Ja.
Aber mit dem Motorsport habe ich da ein bisschen meine Probleme.
Ja. Ich habe es mir, wie gesagt, noch nicht angeguckt. Vielleicht, wenn ich dazu komme, schaue ich es mir auch mal an. Ja. Ansonsten bleiben wir beim Motorsport-Thema.
Was für eine Überleitung.
Letztes Wochenende Formel 1 Auftakt in Bahrain.
Oh, ich habe so genossen.
Ja, ich habe mir, wie gesagt, von den Halsabschneidern das Sky-Paket gönnen müssen, in Anführungszeichen.
Ich habe Formel 1 TV.
Und ja, das weiß ich. Toll, schön für dich. Eigentlich, wie gesagt, also das Rennen war ja, finde ich, relativ interessant. Meine Hauptfrage war eigentlich nur, wie findest du das, die Bestrafung von Verstappen da für sein Überholmanöver in der vorletzten Runde oder
was? Ja, das Bestrafung war, kann man ja nicht sagen.
Finde ich schon.
Ja, es hat ihn letztendlich dann den Sieg gekostet, so ein bisschen. Ja. Und ich finde, also vielleicht für alle, die es nicht gesehen haben, es gab einen ziemlich guten Fight tatsächlich mal um den Sieg zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Nicht wie all die Jahre davor, dass es immer so ein bisschen immer nur um die goldene Ananas ging, sondern quasi um den dritten Platz nach den Mercedes auf dem Podium, sondern es ging tatsächlich um einen Sieg und es quasi eine Zieleinfahrt unter einer Sekunde. Ich weiß nicht, ob das, also Gefühl ist, das sehr selten passiert. Vor allen Dingen kann mal sein, dass der Bottas mal so nah hinter dem Hamilton ins Ziel gekommen ist, aber dann hat man nicht so das Gefühl, dass das wirklich zwingend ist, weil die Mercedes ja nie so gegeneinander gekämpft haben seit dem Rosberg-Hamilton-Desaster. Grundsätzlich fand ich, der eigentliche Skandal ist, wie die FIA mit diesen Track-Limits in dieser Kurve grundsätzlich das ganze Wochenende umgegangen ist. Dass sie keine so richtige Linie hatten. Sie hat zuerst in den ersten Trainings haben gesagt, so, ja, ist egal, macht einfach, wie ihr wollt. Dann haben sie gesagt, ja, nein, darf man nicht. Dann haben sie gesagt, ja, nur, wenn man keinen Zeitvorteil bekommt, obwohl man da ja immer einen Zeitvorteil bekommt, sonst wird da ja keiner langfahren. Ja. So, und dann ist es halt alles so ein bisschen, dann rutscht das halt so ein bisschen in die Willkür, genauso wie in dem Moment. Solange es dazu der Hamilton es dazu genutzt hat, quasi vorne zu bleiben, war es so, ja, der Verstappen ist ja auch quasi hinterhergefahren. Ja. So, aber dann, als der Verstappen außenrum dann rumgefahren ist, und dann hat man gesagt so, nee, das darfst du jetzt aber nicht, weil jetzt hast du dir ja einen Vorteil verschafft, weil du an dem vorbeigefahren bist. Und das ist in der Tat, finde ich, ein bisschen schwer dann dem Zuschauer zu verkaufen. Das ist so ein bisschen wie bei uns mittlerweile jetzt mit den ganzen Corona-Maßnahmen oder so. Man sieht irgendwie, man denkt so, ja, man muss irgendwas tun, das ist nicht richtig so, wie es läuft. Aber die Maßnahmen, die man nicht dann durchgerungen hat, sind vielleicht ein bisschen seltsam. Meines Erachtens sollte es immer noch gelten an so Stellen, ist das der Track ist der Track, das heißt, wenn du außerhalb des Tracks bist, bist du außerhalb des Tracks. Von daher finde ich, geht das vollkommen zurecht, dass man den Verstappen da zurückgepfiffen hat. Aber genauso gut hätten die da nicht die ganze Zeit halt durch die Gegend fahren.
Eben, ich finde nämlich auch, also erstmal finde ich es auch grundsätzlich bescheuert, dass man gesagt hat, während Training und Qualifying ist da Track Limit, da darfst du halt nicht lange fahren. Und fürs Rennen hieß es ja explizit, dass es eigentlich keine Bestrafung gibt.
Ja.
In dem Papier, was die da geschrieben hatten bezüglich der Track Limits. Und deswegen finde ich eigentlich, dass es auch ungerechtfertigt war, wenn sie explizit sagen, dass es keine Bestrafung gibt, dann finde ich, ist es auch legitim, wenn man sich dadurch einen Vorteil verschafft.
Weißt du, wie man das Problem lösen könnte?
Indem man einfach grundsätzlich sagt, nicht über die Linie fahren.
Ja, das war ja die Lösung, die ich gerade angeboten hatte, aber zieht das Kiesbett einfach weiter. An der Stelle ist ja
quasi... Das hat man ja absichtlich nicht mehr mittlerweile, dass man so viel Kiesbett hat.
Ja, das ist so eine Service Road da, aber in so Stellen würde ich einfach sagen, zieht er das Kiesbett weiterhin.
Ja. Ich finde sowieso, dass mit diesen immer, ich meine, mittlerweile gibt es ja fast kein Rennen, wo nicht bei irgendwelchen Kurven über die Track Limits irgendwie diskutiert wird oder da irgendwelche Sonderregeln gibt, wo da die Track Limits letztendlich sind, wo man langfahren darf und wo nicht. Ich denke mir halt immer so, letztendlich hat der Streckendesigner da eine Linie gezogen.
Ja.
Und das bedeutet für mich, das ist halt die Begrenzung der Strecke. Wer rausfährt, ist halt aus den Track Limits raus und Punkt.
Auch wenn das
sonst könntest du auch einfach einen großen asphaltierten Flugplatz nehmen, ein paar Curbs draufklatschen und sagen, findet die schnellste Linie. Ja. Das ist ja irgendwie nicht im Sinne des Erfinders.
Ja, also es ist dann vielleicht ein bisschen mühselig, weil du dann jeden einzelnen Incident untersuchen musst. Aber das ist dann halt so.
Ja, aber wenn ich glaube das auch, das wäre auch zeitlich begrenzt, sag ich mal. Weißt du, wenn du dann hätte die FIA irgendwie 3-4 Rennen oder so wahrscheinlich viel zu tun, weil sie jeden Incident untersuchen müssen.
Aber
wenn sie dann halt jeden verfolgt hätten, dann wüssten alle Fahrer so, okay, ich darf halt wirklich nicht drüber fahren.
Spätestens
dann,
wenn der erste Mal wegen zu häufiger Missachtung halt disqualifiziert wird. Spätestens dann macht das keiner mehr. Das ist dann am Anfang vielleicht ein bisschen mühselig und auch unschön für das Bild nach außen, aber man muss sich die Leute, natürlich werden die jeden Vorteil ausnutzen, den es sich bietet. Ja. Dafür werden die Leute da einfach bezahlt, das zu tun. Du darfst nicht dann damit rechnen, das ist nicht quasi, wenn du sagst, den Kirchen, wenn ihr wollt, wir bitten euch, Ostern keine Messen abzuhalten.
Ja, wie gesagt, mich hat auch am meisten an der ganzen Geschichte eigentlich nur gestört, dass der Hamilton halt vorher immer da lang gefahren ist und der Verstappen halt auch. Und nur weil der Verstappen dadurch dann eben es geschafft hat, den zu überholen, wobei man dazu sagen muss, dass er ja auch weiter innen gar nicht hätte fahren können, weil da halt der Hamilton war und die waren nebeneinander.
Er hätte sonst nicht vorbeifahren dürfen.
Als Forcing off the track werden können,
finde ich. Er hätte aber nicht vorbeifahren dürfen. Da muss ich schon recht geben.
Aber wieso?
Ich weiß, ich mag, man hätte genauso gut gewollt, dass mal kein Mercedes gewinnt oder sowas. Aber tatsächlich hätte mir das auch sauber aufgestoßen, wenn der da außen hätte rumfahren dürfen und dann quasi dann, ja, well.
Aber warum?
Weil das nicht die Strecke ist.
Ja, aber dann hätte vorher Hamilton auch nie da langfahren können, egal ob dann jemand
daneben ist oder nicht. Das ist mein eigentlicher Punkt. Weißt, ich kritisiere nicht, dass er nicht da überholen durfte, sondern dass sie da vorher auch da langfahren durfte.
Ja.
Das ist mein Punkt.
Ja, aber deswegen sage ich ja, da sie vorher da lang fahren durften, finde ich, war das auch legitim, dass in der Situation der Verstappen da lang gefahren ist und sich dadurch
nicht. Wenn du so sagst, dann hätte man einfach sagen müssen, dann darf man da tatsächlich machen, was man will.
Genau. Das hätte ich konsequent gefunden.
Okay, wir haben uns aber mal gestritten.
Gut. Ja. Sonst habe ich noch, wie du sehen kannst, hier für was in der Zwischenzeit geschehen ist, noch hingeschrieben, Astra Desastra.
Ja, erklär es mir. Aber
gesagt, nee, ich habe eigentlich keine Lust, jetzt gerade darüber zu reden. Also, wie gesagt, ich habe ja schon oft mit dir darüber gesprochen und ich finde generell, also wie gesagt, ich halte Astra jetzt nicht per se für
ein leckeres Bier.
Genau. Ich halte den AstraZeneca-Impfstoff per se nicht für einen schlechten Impfstoff, aber da gab es jetzt so viel, was irgendwie für den allgemeinen Bürger schwer nachvollziehbar ist. Wie gesagt, also die Zulassungsstudie, okay, das finde ich jetzt auch nicht so hundertprozentig eigentlich, wie man in der Wissenschaft arbeiten sollte, aber okay, man hatte natürlich auch einen gewissen Erfolgsdruck in Anführungszeichen und ich meine, auch wenn es erst auf dem zweiten Anlauf mit den Daten so war, wie es eigentlich hätte auf dem ersten sein sollen, von mir aus, dann zu sagen, als erst über 60 nicht, dann sagen, über 60 geht doch und jetzt nur zu sagen, über 60, beim besten Willen da, selbst bei mir als Mediziner irgendwann denke ich mir so, Leute, wenn es nicht so wichtig wäre, dass viele Leute geimpft würden, um letztendlich aus diesem scheiß Lockdown und generell aus der Pandemie rauszukommen, würde ich sagen, schmeißt die Scheiße weg und holt euch irgendwas anderes. Ganz im Ernst.
Ja, aber genau diese Ansichten sind ja dann, finde ich, also für mich ziemlich interessant, weil das ist überhaupt nicht meine Bubble. Ich kriege das überhaupt gar nicht mit.
Ja, also wie gesagt, ich halte es immer noch eigentlich, also ich weiß nicht genau, was ich ehrlich gesagt davon halten soll, dass man jetzt eben sagt, nur noch über 60, weil eben da einige Patienten waren unter 60, besonders halt Frauen, die dann diese Sinusvenenthrombose bekommen haben, wo dann ja auch tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 6 Stück oder 7 Stück oder so.
Ja, ich glaube, die Zahl ist auch mittlerweile höher, weil man dann noch irgendwelche Fälle gefunden hat, ja. Aber ja.
Und deswegen... natürlich, man muss auch sagen, es ist eine ungewöhnliche Stelle eigentlich für eine Thrombose, weil Thrombosen normalerweise eher so in den unteren Extremitäten, also so Unterschenkel, Beine auftreten normalerweise. Und man muss auch trotzdem sagen, bei der Menge an Dosen, die verimpft wurden, auch an Frauen eben in dem Risikoalter, also in Anführungszeichen Risikoalter, ist es immer noch so, dass die Verhütungspille ein höheres Thromboserisiko hat als die Impfung, wenn man das auf die Zwischenfälle in Bezug auf, sage ich mal, die Therapiezeit sieht. Klar, ja, ich finde es einfach super schwierig. Und was dann halt auch wieder interessant ist, ist, dass ja die Briten eigentlich nur AstraZeneca geimpft haben.
Zum oder Großteil,
viel mehr, ja. Zumindest. Und die überhaupt nicht diese große Quote an Sinusvenenthrombosen haben.
Das finde ich auch eine interessante Sache. Und da müsste man ja auch mal tatsächlich...
Ja, wobei ich da mir relativ sicher bin. Ich meine, wir haben in Deutschland den Luxus, dass wir mit dem Paul-Ehrlich-Institut, die sich halt im Prinzip nur um solche Sachen kümmern...
Der ganze Prozess beruhigt mich auch unglaublich.
Genau, dass ein das extrem gutes Monitoring von so Zwischenfällen und so weiter haben. Und ich bin mir relativ sicher, um ehrlich zu sein, dass in Großbritannien, die da nur weniger haben, weil es einfach niemanden juckt oder es nicht auffällt.
Ja, das und ist auch meine leise Befürchtung, aber das ist
jetzt
ja
jetzt kann
auch
man natürlich streiten. Ja, jetzt kann man natürlich streiten, ob man sagt, okay, bei uns ist es in Anführungszeichen überdiagnostiziert oder man kann eben sagen, in Großbritannien ist es unterdiagnostiziert.
Ja, aber das geht ja dann schon wieder jetzt in die Richtung nach dem Motto, wenn wir nicht testen, ist auch keine Pandemie da.
Ja, genau.
Hier deswegen, bei uns im Dorf, mein Bruder hat mir das gestern gesagt, stand auch letztens mal sehr groß auf die Straße geschrieben oder sowas, weniger testen gegen die Plandemie. Wo ich mir denke, ja, da ist was Wahres dran. Also,
ja.
Aber das löst das Problem nicht. Das finde ich ist immer so ein bisschen Kindergartenlogik.
Ja, wenn ich suche, der wird auch nichts finden.
Ja, also nach dem Motto, wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich nicht. Das habe ich immer im Kopf, wenn ich so denke, das ist ja so Kleinkindverhalten, so damit versteck dich und dann Augen zu halten und gut ist. So,
also. Ja. Gut, ja, also ist.
Oh Gott, du bist echt abgestresst, was das angeht.
Ne? Ja, es geht mir, also ich muss sagen, also generell geht es mir, glaube ich, wie mittlerweile jedem, mir geht es grundsätzlich einfach auf den Keks mittlerweile, die Pandemie. Ich möchte einfach auch mal wieder irgendwie mal irgendwo essen gehen können oder mal irgendwie, wenn schönes Wetter ist, mich irgendwo draußen hinsetzen können oder so. Man darf es halt nicht, ich mache es auch nicht, zumal ja auch die Optionen fehlen, selbst wenn man die Regeln brechen wollen würde, sage ich mal.
Ich möchte mich in die Restaurants gehen, wir haben geschlossen, ich möchte jetzt aber.
Genau, so ungefähr. Und ich meine, also wie gesagt, das ist mittlerweile so eine verfahrene Geschichte mit dem AstraZeneca-Impfstoff, deswegen...
Man kann nicht mit, also man kann nur ohne Jungen.
Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, wenn sobald wir den Johnson & Johnson-Impfstoff haben, sollte man den AstraZeneca-Impfstoff einfach einstampfen.
Aus welchen Gründen auch immer. Also, ja. Weil, ja, der ist jetzt halt auf so oder so eine Weise beerdigt worden.
Quasi. Ja, deswegen, ich kann es auch niemandem
verübeln. Wobei mit dem Johnson & Johnson, das wird wahrscheinlich ja noch ein bisschen dauern, weil die Amis den werden den unter Garantie nicht exportieren, bevor sie nicht durch
sind. Und hast du mitbekommen, in Amerika mussten 15 Millionen Johnson & Johnson Dosen vernichtet werden, weil den Johnson & Johnson Impfstoff mit den Zutaten von AstraZeneca angemischt haben. Weil das im selben Werk abgefüllt wurde. Ich meine, man muss ja sagen, gut, dass es halt vor dem Verkauf aufgefallen ist.
Sie haben aus Versehen AstraZeneca produziert.
Ja.
Das könnte man noch sagen. Da musste ich gestern auch Aufklärungsarbeit hier leisten. Es ist durch die Medien gegeistert. Die haben heimlich AstraZeneca umbenannt. Und du denkst dir so, nein, haben sie nicht, weil AstraZeneca ist die Firma und das Ding hat jetzt einfach einen Vertriebsnamen.
Ja.
Das hat der von BioNTech übrigens auch, weil der heißt auch nicht BioNTech. Das ist ja das Ulkige.
Nee, Community oder sowas.
Ja, die haben irgendwelche schrägen Namen. Ich bin auch einfach dafür, wir nennen einfach den von dem wir nehmen immer noch den Namen von dem Hersteller. Ja. Solange der Hersteller nicht zwei verschiedene Vakzine anbietet, finde ich das vollkommen legitim, das zu machen.
Ich meine, der von Moderna heißt auch einfach nur Moderna.
Das ist dann
zumindest als ich damit geimpft wurde. War das noch so? Ich weiß nicht, wie es mittlerweile
ist. Ja, weil, weißt du, dann rasten die Leute aus. Die haben den umbenannt.
Ja.
Das ist alles, jetzt wollen die den, quasi das Rebranding, was Trump auch mit der 737 Max vorgeschlagen hat. Und ich mir denke, was ändert das denn da dran? Also ist ja nicht, dass dann, also vor allen Dingen, wenn das so breit getreten wird, dann täuschst du ja niemand.
Nee, das stimmt. Ja gut. So, jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde gelabert über allgemeines Gedöns.
Naja, ich habe das auch schon ein bisschen vorbereitet.
Also, ja, sollte ja auch kein Vorwurf sein. Aber jetzt kommen wir dann mal zu den in Anführungszeichen richtigen Themen. Was hast du da Schönes mitgebracht?
Ja, aufgrund dessen, dass ich wusste, dass ich über die Extreme E und SN11 wieder ein bisschen länger schwafel, habe ich mir nur ein Thema herausgesucht heute mal, damit das nicht allzu lang wird. Und zwar habe ich es genannt, damit ich dich besser sehen kann.
Oh, Rotkäppchen.
Ganz ohne Sekt.
Ganz ohne, oh Gott. Wir müssen eigentlich echt mal Geld kriegen für die ganze Schleichwerbung, die wir hier machen mit unserem Podcast.
Auf gut Deutsch, wir würden uns auch von Rotkäppchen-Sekt sponsern lassen.
Genau.
Auch mit Rotkäppchen. Nee, das trinke ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Super leckeres Zeug.
Ja, ich glaube, dafür fehlt uns einfach die Reichweite. Ja, ich habe als...
Wie kommst du da jetzt
drauf? Als Paper mitgebracht, beziehungsweise eigentlich ist es kein Paper, aber als mein großes Thema mitgebracht, die tragende Säule, habe ich es genannt.
Ja.
Und dann habe ich zwar keinen Causa Obscura, aber ich habe
schönen
Schwurbel dabei.
Ja.
Und ich sage dir nur schon mal so als Köder, sage ich dir schon, geistige OP-Tage.
Oh Gott. Alles Schlimmes.
Ja, richtig.
Alles Schlimmes.
Richtig.
Ja, ich habe den Rauskehrer heute.
Ja, und ich habe gesehen, Rauskehrer ist sehr lang, deswegen habe ich mir auch nicht durchgelesen, weil ich zu faul war.
Gott sei Dank. Ich habe eigentlich nur sehr kurze gefunden, und dann so, nee, weil ich dauernd immer nur so zwei Zeiler rausprügel. Und dann habe ich gesagt, nee, wir nehmen heute mal wieder was, ein bisschen, was sich aufbaut.
Ein bisschen was mit Gehalt.
Er hat eine zweite Ebene, keine Sorge.
Er hat eine zweite Ebene, okay. Gut.
Du musst anfangen.
Genau, ich wollte gerade sagen, dann fange ich an. Wenn du nur das eine Thema da hast und die tragende Säule habe ich es genannt, ist wieder so ein bisschen Richtung Useful Consumer Advice.
Wie bauen Sie Ihre griechischen Marmorsäulen zusammen? Mit einem Imbusschrauber.
Nee, und zwar bei der tragenden Säule habe ich tatsächlich an unseren Rücken gedacht, an unsere Wirbelsäule.
Ach du Jemen.
Weil
Schanrücken.
Da bist du nicht alleine tatsächlich. Jetzt unter Corona und mit Homeoffice und so weiter boomen aktuell die Rückenschmerzen in Anführungszeichen. Mhm. Und da hatte ich einen interessanten Artikel gelesen, der auch gut eigentlich mit medizinischem Fachwissen hinterfüttert war und mit guten Daten, sage ich mal. Und da ging es um die drei größten Rückenfails sozusagen, die es in der Medizin oder generell, sage ich mal, gibt rund um den Rückenschmerz. Und nach den Fails sozusagen, wie es, sage ich mal, aktuell läuft, was nicht sein sollte, wollte ich dann auch noch ein paar Tipps sozusagen geben, was man machen kann, wenn man Rückenschmerzen hat.
Ich bin mal gespannt.
Um die besser loszuwerden.
Ich habe nämlich mittlerweile mein eigenes Rezept, aber das ist auch wahrscheinlich... Ich bin mal gespannt, was der Profi dazu sagt.
Erzähl mal, was machst du? Dann kann ich ja nachher sagen, ob es gut ist oder
nicht. Ja, ich befürchte nicht. Also bei mir kommt das Ganze ja eigentlich daher, weil ich fahre eigentlich immer, wenn ich mich bewege, sehr gerne Fahrrad. Und deshalb fahre ich auch mal sehr gerne mit dem Fahrrad, dann mit meinem Mountainbike durch die Gegend. Da sitze ich nämlich nicht auf dem Sattel, also da stehst du ja meistens auf den Pedalen und musst immer quasi alle Muskulatur im ganzen Körper einstellen. Und das finde ich persönlich, ist für meinen Rücken wirklich immer gut, weil dann bewegt man sich, der ganze Rücken wird immer ein bisschen bewegt, Rumpfmuskulatur wird gestärkt, das mag ich sehr. Der einzige Nachteil daran ist, das geht tierisch auf die Knie. Und ich habe mein rechtes Knie ist ja sowieso so ein MRT-Fall. Ne? Und, nach meinen Besuchen beim Physiotherapeuten haben wir da auch uns einen kleinen Plan überlegt. Und tatsächlich hat der mir ans Herz gelegt, laufen zu gehen, bestimmte Distanzen und auf eine bestimmte Art und Weise, um da halt Muskulatur aufzubauen. Und das funktioniert tatsächlich in der Kombination sehr gut, sodass ich weder Knieschmerzen noch Rückenschmerzen habe. Ja. Persönliche, wir müssen das einrahmen. Persönlich, ich will jetzt nicht, dass wir sagen, ich habe mir den Hals gebrochen beim Fahrradfahren.
Ja, das ist schon mal ein guter Ansatz, muss ich sagen.
Ach du also, eben, ja, okay.
Genau, also erstmal, um das Ganze so ein bisschen zu umreißen, sage ich mal. Schätz doch mal, ich weiß, dass du nämlich sehr gut im Schätzen bist. Schätz doch mal, wie viele Krankschreibungen durchschnittlich im Jahr aufgrund von Rücken leiden.
In welcher Einheit?
Was meinst du in welcher Einheit?
Wie viele Ausfallstunden oder wie viele gelbe Zettel?
Nein, ja genau, wie viele gelbe Zettel sozusagen.
Wie viele Erwerbstätige gibt es in Deutschland?
Ja, kann ich ja jetzt nicht sagen.
Gehen wir mal davon aus, ja, keine Ahnung, weiß ich, 750.000.
Viel zu wenig. 3,7 Millionen Krankschreibungen.
What? Ich hatte erst gerade so 1,5 Millionen, da habe ich gedacht, nee, das ist zu viel, machen wir ein bisschen weniger.
Ja, und durch diese 3,7 Millionen Krankschreibungen pro Jahr im Schnitt führt das insgesamt dann zu ungefähr 75 Millionen Arbeitsunfähigkeitstagen.
Ja, das ist die Zahl, die ich gefürchtet hatte.
Genau. Und dass es wird geschätzt, dass es zu einem wirtschaftlichen Schaden durch eben Arbeitsausfall von 15 Milliarden Euro
Deutschland führt. Das erklärt, warum die Firmen, bei denen ich zumindest mal so unterwegs war, sehr erpicht darauf waren, jedem so einen orthopädischen Schreibtischstuhl und so einen höheneinstellbaren Tisch zur Verfügung
zu stellen. Ist sogar ja... arbeitsmedizinisch und arbeitsrechtlich ist ja sogar festgeschrieben eigentlich, dass jeder Arbeiter, ich weiß nicht mehr genau, wie die Definition ist, aber mehr als eine bestimmte Anzahl an Stunden am Schreibtisch sitzt, muss eigentlich eine Schulung bekommen bezüglich des richtigen Einrichten des Arbeitsplatzes und auch entsprechendes Material zur Verfügung stellen.
Ja, genau. Mhm.
Das macht ist der Arbeitgeber verpflichtet.
Ja, ja, das weiß der Arbeitgeber auch. Ich halte mich an diesem Punkt zurück.
Ja, und jetzt unter Corona sind tatsächlich die Krankschreibungen mit Rückenschmerzen laut einer Krankenstandsanalyse von der DAK und der Technikerkrankenkasse um 7-8,5% nochmal gestiegen.
Das hätte ich jetzt nämlich auch erwartet, weil ich tatsächlich sagen muss, mit dem ganzen Homeoffice-Gedönse ist es bei mir auch schlimmer geworden. Also, dass ich mehr darauf achten muss, dass ich regelmäßig halt auch den richtigen Sport machen kann, weil früher, als man noch jung und dynamisch war, war das ja immer so quasi, well, fuck it. Da konnte man ja alles machen, aber mittlerweile muss ich auch dann tatsächlich jetzt gerade mit dem ganzen Homeoffice mir dann dedizierte Zeiten einräumen, wo ich dann auch mal ein bisschen Sport mache, damit ich mir nicht der ganze Bums zusammenbricht.
Genau, das hast du schon gut erkannt, weil das Ganze ist nämlich multifaktoriell, sage ich mal, bedingt. Einmal dadurch eben, dass, wie du schon gesagt hast, man weniger aktiv ist, auch einfach, weil man weniger machen kann. Viele, also Fitnessstudios haben zu, viele Sachen sind auch einfach nicht erlaubt.
Man trifft sich draußen
also nicht
und so weiter. Hätte man ja auch Wege oder
so. Und dazu kommt auch noch, dass viele Leute, die dann halt ins Homeoffice geschickt werden, auch einfach nicht die Möglichkeiten haben, sich, sage ich mal, adäquat zu Hause irgendwo zu positionieren. Je nachdem, wenn die nur eine kleine Wohnung haben, haben sie keinen richtigen Schreibtisch und dann liegst du auf der Couch oder im Bett oder so und auf dem Top dran.
Ja, das genau.
Das ist dann halt einfach für keine gute Position, um länger eben zu arbeiten. Und dazu kommt dann natürlich auch noch generell eventuell, sag ich mal, Stress durch Kurzarbeit und so weiter, und so psychosoziale Faktoren, die dann das Ganze natürlich auch noch begünstigen.
Das würde ich nämlich tatsächlich auch sagen, dass es bei mir ein großer Faktor ist. Wenn es mir vom Kopf her nicht gut geht, geht es mir auch körperlich nicht gut.
Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, woran hapert es, sage ich mal, dass man das Ganze nicht ein bisschen besser in den Griff bekommt, weil es ja wirklich eine Volkskrankheit ist. Und dann kommen wir im Prinzip direkt schon zum Fail Nummer 1, wie es hier in dem schönen Artikel beschrieben ist.
Ich mag das. Das ist wie so gefitte rote Ausrufezeichen.
Genau, und zwar sie nennt es selbst im Artikel der OP-Wahnsinn. Mehr als 20.000 Menschen wurden jetzt, also in dem Artikel als Beispiel haben sie von der Techniker-Krankenkasse eine Analyse aus Baden-Württemberg genommen, mehr als 20.000 Menschen werden im Jahr in Baden-Württemberg an der Wirbelsäule operiert, aufgrund von Rückenschmerzen. Und eine Analyse eben von der Techniker-Krankenkasse hat ergeben, die eben ihren Versicherten im Zeitraum von 2013 bis 2019 ein kostenloses Zweitmeinungsangebot da offeriert haben bezüglich Rückenschmerzen, dass eben viele von diesen Operationen eventuell auch unnötig sein könnten. Und die haben in diesem Zeitraum haben mehr als 6.000 Betroffene dieses Zweitmeinungsangebot in Anspruch genommen. Und die wurden dann eben in insgesamt 30 Schmerzzentren beraten und eben haben da eine Zweitmeinung bekommen. Und da hatten tatsächlich 8 von 10 Teilnehmern, also letztendlich 80% der Leute, die Zweitmeinung in Anspruch genommen haben, die Empfehlung bekommen, sich konservativ behandeln zu lassen und nicht operiert zu werden.
Ja, exakt genauso ist es bei meinem Knie auch gelaufen.
Und da ist dann natürlich schon die Frage, okay, wird man in Anführungszeichen, also würde ich mir jetzt zumindest auch als nicht medizinische Frage stellen, werde ich, wenn ich zum Orthopäden gehe, einfach beschissen und der will mich nur operieren, um Geld zu machen. Mhm. Legitimer Gedanke an der Stelle. Allerdings ist das natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, mit Vorsicht zu genießen, diese Analyse. Weil erstmal hat man da halt einen relativ großen Bias drin in der ganzen Geschichte, weil erstens Leute, die überhaupt so ein Zweitmeinungsangebot in Anspruch nehmen, sind ja schon selbst nicht davon überzeugt, dass eine Operation nötig ist.
Ja. Also werden das grundsätzlich auch schon die Leute sein, bei denen es so an der Grenze ist. Genau, und nicht die Leute, bei denen die einen Trümmerbruch haben.
Eben, quasi. Genau. Und es ist eben auch so, dass, wie gesagt, einfach, ja, dieses Patienten gut mit der Zweitmeinung ein anderes ist und das nicht wirklich die originale Verteilung widerspiegelt. Aber dennoch wird es so sein, dass wahrscheinlich etwas zu viel operiert wird. Wobei ich gar nicht mal unbedingt sagen würde, dass das aus bösem
Argwohn,
genau, oder aus Gier der Orthopäden ist, sondern auch einfach, dass es halt einfach nicht genug valide Daten dazu gibt. Weil manchmal bist du halt wirklich in der Medizin, wo man sagen kann, okay, letztendlich hat man laut den aktuellen Daten, ist gleichwertig, sage ich mal, ob man konservativ bleibt oder operiert. Und ich erlebe das auch selber oft genug, dass dann gerade auch, als ich zum Beispiel Praktika in der Hausarztpraxis oder so gemacht habe, viele Patienten, die haben dann Rückenschmerzen und die wollen dann unbedingt eine Spritze haben, zum Beispiel.
Das hatte ich mir jetzt
auch gesagt. Obwohl das absolut kontraindiziert ist und keinen Sinn gibt. Die wollen unbedingt eine Spritze. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du den nur als spritzen würdest, ohne Wirkstoff, wäre der Rückenschmerz sofort besser.
Kannst auch was Homöopathisches geben.
Ja, genau. Deswegen ist das eh sehr speziell.
Also, muss ich tatsächlich eine Lanze für meinen Orthopäden brechen, bei dem ich war mit dem Knie als vollkommener Nichtmediziner. Ich habe denen so, das tut weh und zwar sehr oft und das ist nervig. Machen Sie, dass das weggeht. Nicht, dass das mich irgendwie, also dass ich sage, das ist unbearable oder sowas, aber ich bin halt auch immer noch ein sehr aktiver Mensch und das nervt mich einfach. Und die haben tatsächlich dann ein MRT gemacht, dann haben sie da drauf geguckt und haben gesagt so, ja, da ist was, das könnte man operieren, aber sie sind ja noch nicht so alt. Ich würde da jetzt erstmal ungern drin rumstochern, weil da könnte man das halt auf längere Zeit auch schlimmer machen. Wir versuchen das jetzt erstmal quasi konservativ. Und das hat auch eigentlich, also dass ich merke das auch immer noch, wenn ich jetzt längere Zeit mich nicht bewege und explizit dann mich um meine Muskulatur in dem Knie kümmere oder sowas, dann kommt das auch sofort wieder zurück. Aber solange ich da halt drauf aufpasse, das habe ich keinerlei Beschwerden und das ohne Operation, dann würde ich nämlich auch sagen, weißt du, hätte man mir gesagt, so ja, wir können das auch operieren, das ist ja auch wurscht, dann hätte mir der nicht gesagt, so ja, wir können das auch erstmal so funktionieren, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, machen Sie einfach, dann ist halt gut. Ne?
Ja.
Also von daher muss ich da schon sagen, da hat mich mein Orthopäde da halt, glaube ich, schon auf für mich den jetzt richtigen Weg, würde ich sagen.
Na, aber da kommt ja auch tatsächlich einfach dein Alter zugute, sage ich mal. Weil wenn du jetzt, sage ich mal, 60 oder 70 gewesen wärst, da hätte der wesentlich eher, sage ich mal, gesagt, komm, machen wir da irgendwie eine OP oder so. Weil es ist einfach so, also auch so, sage ich mal, es gibt ja viele Methoden mittlerweile, um zum Beispiel auch nur Teile von Gelenken oder so zu ersetzen und so weiter. Aber die haben natürlich auch nur eine begrenzte Lebenszeit. Und wenn die Dinger 20 Jahre halten, oder sagen wir mal sogar, du hast Glück, das Ding hält 30 Jahre, dann bist du halt trotzdem noch nicht mal im Rentenalter. Und wenn du dann Probleme hast und das Ding ausgebaut werden muss, dann wird es nämlich schwierig. Weil bei diesen ganzen Gelenkersätzen oder so wirst du halt irgendwann, weil du immer auch beim Ausbauen musst du Knochen wegnehmen und irgendwann hast du halt einfach keinen Knochen mehr übrig, ist das Problem. Ja, das, und deswegen das versucht man dann gerade auch im jungen Alter möglichst lange ohne Operationen auszukommen. Deswegen
ich bin auch kein Spitzensportler. Also es ist nicht so, dass das ins Gewicht fallen würde.
Ja. Genau, deswegen.
Ich wollte nur nicht mehr, dass es halt wehtut, weil das ist echt nervig.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und ich werde mir garantiert nicht alle 5 Minuten eine Ibo reinzwirbeln.
Heißer Tipp, ist auch nicht gesund.
Hatten wir schon mal drüber gesprochen.
Hatten wir schon mal drüber gesprochen, ja. Kommen wir zum Fail Nummer 2. Die Osteopathie.
Oh jo, da hatte ich auch schon mal bei uns am Institut mit einem Arbeitskollegen ein längeres Gespräch drüber.
Ich will hier niemanden haten oder sonst irgendwas. Osteopathie hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung. Und es ist in Deutschland auch extrem beliebt, muss man sagen. Es hat nämlich eine Forsa-Umfrage mit 2200 Bürgerinnen und Bürgern hat ergeben, dass fast jeder fünfte Bundesbürger schon mal Osteopathie in Anspruch genommen hat.
Ach.
Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie viel bringt denn das Ganze tatsächlich eigentlich?
Das wäre jetzt mal interessant.
Genau, und da gab's, werden hier mehrere Studien aufgeführt, unter anderem eine große Meta-Analyse, die Studien zwischen Februar 2014 und Oktober 2017 verglichen haben, wo dann eben letztendlich Patienten in Bezug auf verschiedene Faktoren befragt wurden. Einmal haben sie zur Auswertung den Quebec Back Pain Disability Scale genommen. Ein Fragebogen, wo man letztendlich die Rückenschmerzen und die damit einhergehenden Einschränkungen letztendlich mit Fragen beantworten musste und man hat dann einen Score zwischen 0, im Prinzip halt kerngesund ohne jegliche Probleme, bis 100 ich weiß jetzt nicht, wie schwer dann 100 ist, ob das im Prinzip querschnittsgelähmt ist oder so, aber auf jeden Fall 100 halt sehr schlecht, logischerweise. Und die Patienten hatten im Durchschnitt seit 7,5 Monaten Rückenbeschwerden und wurden einmal 3 Monate nach der Behandlung und einmal 12 Monate nach der Behandlung bzw. Scheinbehandlung befragt.
Scheinbehandlung?
Scheinbehandlung, die haben dann halt keine osteopathische Behandlung bekommen, sondern
irgendwie irgendeinen anderen.
Ja, ich habe mir die einzelnen Studien jetzt nicht genau durchgelesen, aber halt eine Behandlung bekommen, die eben so sein sollte wie eine Osteopathiebehandlung, aber ohne osteopathische, sag ich mal, Behandlungsleitlinien, in Anführungszeichen.
Du sträubst dich, das Wort Wirkmechanismus in den Mund zu nehmen.
Ja, ist halt schwierig. Und das Ganze hat dann letztendlich ergeben, dass der mittlere Unterschied zwischen den beiden Gruppen bei 3,4 Punkten nach 3 Monaten und nach 12 Monaten bei 4,3 Punkten lag zugunsten der osteopathischen Behandlung.
Ist das denn signifikant?
Es war tatsächlich signifikant, muss man sagen.
Okay.
Jetzt ist natürlich die Frage auf einer Skala, auch wenn es ein signifikantes Ergebnis ist, auf einer Skala von 0 bis 100, wie viel wirklich Besserung das an subjektivem Empfinden gebracht hat.
Das habe ich mich jetzt natürlich auch gefragt, weil eigentlich würde ich jetzt sagen, bei den Zahlen auf einer Skala von 0 bis 100 ist das ja eigentlich jetzt...
Genau, und das war wie gesagt anhand von diesem Quebec Back Pain Disability Scale gemacht. Dann hatten sie aber noch einen Fragebogen genommen, wo es rein um die Schmerzsymptomatik ging. Da war die Reduktion weniger, nämlich jeweils nur ungefähr um die 2 Punkte, sowohl nach 3 als auch nach 12 Monaten. Und da war das Ergebnis auch nicht signifikant. Und was auch sehr interessant ist, finde ich, war, dass zwischen beiden Gruppen es keinen Unterschied gab in Bezug auf die Angaben bezüglich des Verbrauchs von Analgetika, also von Schmerzmitteln, und auch in Bezug auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Also subjektiv sozusagen von der Gesamteinschränkung im Alltag gab es da keinen Unterschied. Demnach ist es eher, sage ich mal, wenn man überhaupt davon reden kann, nur ein schwacher Sieg für die Osteopathie, wenn man so mag. Also letztendlich, ja, wer es machen möchte, kann es machen, aber tendenziell würde ich das Geld anders investieren. Ich persönlich, meine persönliche Meinung.
Oha.
Und kommen wir letztendlich dann zum Fail Nummer 3, die Depri-Hypothese, haben sie es in dem Paper genannt. Ich habe eben auch schon gesagt, jetzt auch mit Corona kommen viele psychosoziale Faktoren dazu, und Rückenschmerz ist auch eine der, sag ich mal, Erkrankungen oder Diagnosen, die auch definitiv eine psychologische Komponente haben, weshalb eben auch häufig oder häufiger gerade von Hausärzten und so weiter, die ihre Patienten natürlich auch so im generellen Umgang kennen, in Bezug auf chronische Rückenschmerzen häufig auch Antidepressiva verschrieben werden, unter anderem. Zwar dann in anderen und schwächeren Dosierungen als, sage ich mal, bei einer manifesten Depression, logischerweise.
Was?
Aber dennoch, und was letztendlich ja eigentlich ein sogenannter Off-Label-Use ist, weil Antidepressiva, wie der Name schon sagt, eher gegen Depressionen helfen und eigentlich keine Schmerzmedikation ist. Da gab es auch eine große Meta-Analyse, wo insgesamt 33 randomisierte Kontrollstudien analysiert wurden mit insgesamt 5000 Erwachsenen mit Kreuz- und Nackenschmerzen. Und da wurde dann eben verglichen, hat man gesehen, dass eine bestimmte Gruppe, also wurde auch sehr gut analysiert in Bezug darauf, wie das Studiendesign war, weil die natürlich von der Qualität her unterschiedlich waren. Und gerade wenn du halt irgendwie 33 Studien in einen Pott schmeißt, musst du eben gucken, dass du da nicht irgendwie dir einen Bias einfängst aufgrund der letztendlich Endpunkte von so einer Studie. Auf jeden Fall haben die da herausgefunden, dass die Patienten, die sogenannte SSNRIs verschrieben bekommen haben, sogenannte Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehämmer.
Ja, sowas halt.
Genau, nee, das sind ist heutzutage, sage ich mal, die ja, Standard-Anfangsmedikationen, was so Antidepressiva angeht, die eigentlich relativ gut verträglich sind. Da hat tatsächlich die Therapie damit einen Unterschied im Rückenschmerz von 5, eine Reduktion im Vergleich zur Placebo-Gruppe von 5,3 Punkten auf einer Skala wieder von 1 bis 100 gebracht.
War das denn diese Kayback? Pain,
nee, das war wieder einfach eine Schmerzskala.
Oh, ihr immer mit euren wild zusammengewürfelten Subjektivskalen.
Ja, anders. Schmerz ist halt schwer objektiv zu messen, ne?
Halt Millivolt pro Volt Nervenfeuerrate, keine Ahnung.
Ja, und da ist dann halt auch wieder die Frage, also das Ergebnis war zwar numerisch, sage ich mal, signifikant, aber ist dann halt wieder die Frage, inwiefern auf einer 100-Punkte-Skala 5 Punkte Unterschied wirklich als subjektive Besserung wahrgenommen werden. Und tatsächlich die Gruppe, die trizyklische Antidepressiva, eine sehr alte Wirkstoffgruppe mit sehr vielen Nebenwirkungen, muss man sagen, auch an Antidepressivern bekommen haben, die hatten keinerlei signifikante Besserung in diesem Fragebogen erzielt, sodass man sagen kann, dass je nachdem, ich denke mal, da kommt es wirklich drauf an, wie gut die verschreibenden Ärzte ihre Patienten kennen. Weil, ja, ich meine, wenn du eh weißt, dass du einen Patienten hast, der irgendwie zu Depressionen leidet, da denke ich mal, hast du definitiv vielleicht auch einen signifikanteren Benefit für die Rückenschmerzen, wenn du dem dann Antidepressive verschreibst, als bei jemandem, wo du weißt, das ist eigentlich ein fitter, junger Patient, der gut im Leben steht, keinerlei Anhaltspunkte für irgendwie eine depressive Komponente hat. Dem wird das mit Sicherheit einfach nichts bringen und da würde ich es dann auch nicht verschreiben. So viel zu den drei Fails und nun zu meinem eigentlichen Useful Consumer Advice.
Ich fand die eigentlich schon ganz gut.
Ja, das ist halt so, wie es nicht laufen sollte. Ne?
Ach so, ja, aber ja.
Und jetzt wollte ich mal so ein bisschen so die Basic, sage ich mal, was man machen sollte, wenn man Rückenschmerzen hat, um die möglichst zu bessern. Tatsächlich hast du eigentlich mit dem, was du beschrieben hast, eigentlich schon die Hauptsäule damit beschrieben, okay. Weil das meiste, was die allermeisten Leute falsch machen, ist wirklich einfach, dass sie sich schonen. Und bei Rückenschmerzen ist tatsächlich, auch wenn es vielleicht im Anfang unangenehm ist, weil es halt einfach weh tut, ist Bewegung das A und O. Weil man muss sagen...
das A!
Weil über 80% der Rückenschmerzen tatsächlich haben einen sogenannten muskuloskeletalen Ursprung. Das bedeutet, das sind einfach nur verkeilte Wirbelgelenke oder Muskelverspannung. Ja. Und die werden durch Bewegung gelöst und dadurch geht dann auch der Schmerz weg.
Kann ich
100% wenn man wirklich so starke Rückenschmerzen hat, und ich habe das auch gerade im Lendenwirbelbereich immer mal wieder, ich kann das nachvollziehen. Da ist es am Anfang so, dass es einfach so wehtut, dass man sich nicht bewegen möchte. Da ist es dann auch vollkommen legitim, sich einfach mal irgendwie eine Ibu reinzuschmeißen, von mir aus auch mal 600 Milligramm, wenn sie 400 dann nicht mehr tut. Und dann aber nicht ins Bett legen damit, sondern dann wirklich sagen, okay, ich gehe raus und gehe irgendwie, was weiß ich, locker spazieren. Oder ich fahre eine Runde mit dem Rad. Oder, keine Ahnung, ich mache, je nachdem, was man machen möchte, irgendwie vorsichtig Yoga-Übungen oder sowas. Ich habe zum Beispiel mal von
meinen Hausärzten
eine extrem gute, das ist jetzt halt hier beim Podcast nicht zu vermitteln wirklich, aber eine extrem gute Übung gezeigt bekommen, wo man mit eben die lumbale Wirbelregion halt
bitte sag ich mal,
dehnen
die,
kann.
Bitte tun die weniger. Gerade mal hier
wenn
vor.
Ich das dann mache, das knackt dann auch tatsächlich richtig arg. Aber danach, wenn ich mich danach dann noch einfach ein bisschen bewege, dann sind die Rückenschmerzen eigentlich immer weg.
Ja, aber das könnte man dann ja für Podcasten. Das knacken.
Ja, gut. Aber man kann halt die Übung nicht beschreiben. Und deswegen, also Bewegung, eine adäquate, wenn nötig, Schmerztherapie kurzfristig. Und damit kriegst du fast alle Rückenschmerzen eigentlich gut behandelt. Wo man natürlich aufpassen muss, das will ich dir nämlich auch direkt mitgeben, sind sogenannte Red Flags bei Rückenschmerzen, die darauf hinweisen, dass es halt eben nicht nur muskuloskeletal ist und durch eine Verspannung oder ähnliches kommt. Das sind, wenn die Schmerzen irgendwie ausstrahlen, zum Beispiel ins Bein, oder es auch zu kribbeligen Gefühl dann in Arm oder Bein kommt. Das bedeutet nämlich, dass es Richtung Bandscheibenvorfall oder sowas geht, wo dann eben wirklich Nerven auch abgeklemmt sein könnten. Was auch ein Red Flag ist, ist, wenn dazu eine lokale Überwärmung kommt. Also wenn du wirklich...
Entzündungsreaktion.
Genau, wenn du am Rücken merkst, was weiß ich, zum Beispiel die Lumbarregion ist wesentlich wärmer, wenn man die Hand drauf legt und fühlt, als zum Beispiel der Nacken oder so. Mhm. Und das ist halt ein Hinweis auf eine Entzündung. Oder auch, wenn eine Allgemeinsymptomatik dazukommt, also Fieber und du sonst nicht erkältet bist oder so. Halt einfach generelle Entzündungszeichen. Oder wenn es eben ist, natürlich scheint vielleicht erstmal offensichtlich, aber wenn man halt ein Trauma hatte, also einen Unfall oder so und dann der Rücken wehtut.
Dann sollte man natürlich vorsichtig auch sein.
Genau, und bei älteren Patienten muss man natürlich auch immer ein bisschen so an Osteoporose denken. Wenn ein sehr lokaler Druck- oder Klopfschmerz besteht am Rücken, ist es auch ein Hinweis darauf, dass es halt eine Fraktur, also ein Bruch sein kann und eben nicht nur ein verklemmter Wirbel oder eben ein gezerrter Muskel oder ähnliches. Ansonsten, lokale Wärme ist gut, auch mal ein heißes Bad oder ein Saunagang, Bewegung und wenn nötig eben eine Schmerztablette. Punkt.
Okay, Punkt, Punkt, Komma, Strich.
Ja, fertig ist das Arztgesicht.
Nein. Läuft immer dann mit so Masken und wenn euch die Patienten richtig auf den Sack gehen. Ne,
dann ja. Einfach so ein Grinsen im Mund
auf. Das ist ein Smiley auf die Augen mal.
Ja, genau. Ja, nee, das war...
Ja, bei Augenärzten könnte das sogar noch funktionieren. Die Leute sehen ja dann meistens eh schlecht.
Müsste ich ja immer ausprobieren. Ja, nee, das war mein Thema, die tragende Säule.
Ach du je, wenn ich auf diesen Titel gekommen
bin. Viel Kreativität.
Aber ja, das ist tatsächlich useful Consumer Advice gewesen.
Genau.
Ja, und ich weiß, dass ich zumindest nicht allzu viel Schabernack anstelle. Auch wenn ich manchmal diese eine Red Flag habe ich auch schon öfters mal.
Das so welche
Kribbeln, Red Flag? Das Kribbeln und Ausstrahlen in andere Körperregionen. Aber das, ja.
Erstmal wieder aufrichten.
Ja, nee, geht.
Ja. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal mit deinem Thema weiter, damit ich dich besser sehen kann.
Damit ich dich besser sehen kann. Das hört sich fast
schon an. Außer nach Rotkäppchen klingt das schon fast wieder so ein bisschen in Richtung mit dieser Technologie da von wegen um Ecken gucken mit Schatten und so weiter.
Ach so, nein, tatsächlich nicht.
Okay, schade.
Aber es geht tatsächlich um was, wir möchten was sehen tatsächlich. Es ist auch tatsächlich eine relativ aktuelle Anwendung. Und zwar ist es ein Paper von der ETH Zürich.
Ich kann auf dein iPad linsen und ich sehe einen Virus.
Ja, du kannst auf mein iPad linsen und du siehst einen Virus. Und genau darum geht es auch. Die haben nämlich einen optischen Sensor entwickelt, mit dem man SARS-CoV-2-Viren detektieren kann. Ich sage das auch genauso speziell, dass man SARS-CoV-2-Viren erkennen kann, weil das ist nämlich genau eins der coolen Features da dran. Und zwar ist das eine Forschungsgruppe um den Herrn Ying Wang von der ETH Zürich. Und tatsächlich sind die schon seit einiger Zeit da dran, oder die arbeiten an einem Institut generell, das sich mit Luftschadstoffen und Aerosolen und künstlich hergestellten Nanopartikeln und deren Messung oder Detektierung halt beschäftigen. Und so sind sie halt auch schon mal so beim Rumforschen darüber gestolpert, über ein Messprinzip, um halt diese Nanopartikel möglichst genau zu detektieren. Und dann haben sie sich auch meiner Schnapsidee überlegt, man könnte das ja auch dann nicht nur mit Nanopartikeln machen, sondern auch mit Viren oder Bakterien oder sowas.
Sind ja letztendlich Nanopartikel.
Richtig, genau, exakt. Das haben sie sich auch gedacht und deshalb haben sie das mal einfach, sind sie das Problem angegangen und hatten das schon immer so in der Schublade liegen, dass man da halt Viren auch mit detektieren kann. Und zack, war die Corona-Pandemie und sie dachten sich, halt stopp, wir haben doch da mal was gemacht. Das könnte man doch jetzt auch genau darauf anwenden. Und vor allen Dingen können wir das so gut machen, dass wir genau diesen einen Virus entdecken können. Also dass wir nicht quasi generell sagen, oh, das ist ein Virus, sondern können sagen, das ist ein SARS-CoV-2-Virus. Und das haben sie dann auch in einem abschließenden Test quasi gegen das SARS-CoV-Virus getestet. Also sie haben das SARS-CoV und das SARS-CoV-2-Virus genommen und dann geguckt, ob sie nur das eine detektieren können und nicht das andere.
Okay.
Das andere ist halt, dass man von der quasi Pandemie 2003, das war so ein Pandemiechen. Wo einfach der SARS-Ausbruch, den man aber dann tatsächlich relativ schnell wieder unter Kontrolle hat. Okay. Und der Virus ist halt relativ eng verwandt, mit deshalb auch SARS-CoV und SARS-CoV-2. Da war man sich bei der Namensgebung einig. Die sind sich halt sehr ähnlich und deshalb ist es dann umso erstaunlicher, dass dieser Sensor das auseinandergehalten bekommt, dass das halt nicht der ist, dass der eine ist und dass das der andere ist. Jetzt fragst du dich sicherlich, wie machen sie das?
Ich frage mich vor allem, also worin sozusagen das erkennen? Also ist, sag ich mal, in halt so einer Abstrichprobe oder in Luft? Oder?
In Luft, deshalb sage ich ja, die machen hier so Aerosole und so ein Blödsinn.
Ach, Aerosole.
Ein optischer Sensor.
Ah, das habe ich dann, ja gut, optischer Sensor, kannst du natürlich auch eine Flüssigkeit, sag ich mal, dran vorbei lassen,
ja, das ist auch richtig. Nein, aber tatsächlich, es soll über Luft, Virenkonzentration in Luft in Echtzeit. Okay. Also Anwendungsfall, was sie sich dafür gedacht haben, ist, dass du das Ding halt an hochfrequentierten Orten wie in Bahnhöfen oder in Krankenhäusern aufstellen kannst.
Haben die so Boxen entwickelt, wo du irgendwie dann einfach nur irgendwie so eine Wand, sag ich mal, anschreien musst und das dann...
Also so weit ist der Sensor tatsächlich noch nicht. Also das Problem ist, sie können das detektieren oder sowas, aber aus der normalen Luft müssen sie halt vorher noch, du musst die halt erst dann, also dass da nicht unmöglicher Blödsinn drin ist, du musst die Virenkonzentration erhöhen, also kannst ja nicht einfach quasi normale so und dann...
Ich hatte nämlich mal so ein, nur als kurze...
Ja, Anmerkung. Gerne.
Gesehen gehabt. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wo das war und wann das war. Also
wann das war
vor ein oder zwei Monaten. Da hatten sie so einen Kasten halt, also sah halt aus, sage ich mal, so ein bisschen wie so ein mobiles, etwas größeres Dixi-Klo, in Anführungszeichen. Da konntest du dann reingehen einfach und musst dann die Tür schließen und da drin war halt gefilterte Luft, die halt sauber war, mehr oder weniger. Und du musstest dann nur irgendwie, ich glaube, 10 Sekunden lang irgendwie laut sprechen oder wahlweise singen oder diese Wand anschreien und die haben dann halt die Aerosole, die du ausgespuckt hast, eben analysiert und konnten dann auch eben in Echtzeit und sehr schnell sagen, ob da eben Coronaviren drin sind oder nicht. Deswegen die Frage, ob da vielleicht diese Technologie drin war, weil ich habe keine Ahnung mehr, von wem das entwickelt war.
Ich kann dir das jetzt auch nicht sagen. Also ich finde ja auch kein Bild von so einer, also dass sie das tatsächlich schon, also weil die in der Conclusion steht auch halt drin, dass sie das halt noch für den tatsächlichen Anwendung, also User-Gebrauch noch deutlich weiterentwickeln müssen und halt an der Zuführung des verseuchten Gases quasi arbeiten müssen, aber das Detektierungsprinzip funktioniert, und das kann ich dann jetzt an dem Punkt auch schon mal vorwegnehmen. Die sagen auch, dass man das halt genauso einfach dann halt an jedes andere Virus halt anpassen könnte, was du dann damit detektieren könntest. Also wäre das was, was du halt für die Zukunft, für mögliche andere Pandemien quasi in der Schublade liegen lassen kannst. Das ist, dieses Paper stammt halt aus ACS Nano vom April 2020. Also ist jetzt quasi ein gutes Jahr alt.
Ja, dann können sie ja zeitlich sogar hinhauen, dass es vielleicht noch ein bisschen weiterentwickelt
hat. Ja, natürlich, aber für eine Anwendung. Ja,
egal, erzähl, wie machen die das? Wie machen die das?
Ja, wie machen sie das? Und zwar machen sie das eigentlich ziemlich cool, dass sie sich so einen kleinen Nanosensor gebaut haben. Das ist also ein mit Gold beschichtete Stück etwas, also eine Goldbeschichtung. Und das Clevere an dieser Goldbeschichtung ist, dass sie da halt eine Oberfläche drauf gemacht haben, mit der quasi die so aussieht, als wäre sie das Gegenstück zu einer bestimmten RNA-Kette. Da macht man sich nämlich Folgendes zu nutzen, dass ja bei Viren hast du ja keine Doppelhelixstruktur in der DNA, sie haben keine DNA, die haben einfach nur eine RNA, das ist so ein halber DNA-Strang halt. Das ist jetzt für dich more common als für mich Knowledge. Und das benutzt man ja, dass es das halt nur gibt, benutzt man ja zum Beispiel bei dem RT-PCR-Verfahren, also bei der Polymerasen-Kettenreaktion, dass man da halt Stellen einfach vervielfältigt daraus und das halt weiterverarbeitet. Für alle Leute, die Angst haben, dass man beim PCR-Test, wenn man das Virus vervielfältigt, das Ganze noch schlimmer macht, nein, man benutzt da nur 3000 Basenpaare für, und damit kann man nichts Sinnvolles weitervervielfältigen. Aber 3000 Basenpaare reichen aus, um halt eine eindeutige Identifikation abzuschließen.
Man macht im Prinzip mit dem Virus einen Vaterschaftstest, wenn man so möchte.
Oh, wie niedlich. So habe ich das halt gar nicht gesehen. Aber ja, aber die nehmen halt quasi, wenn man sich diesen einen RNA-Strang vorstellt, da sind ja dann verschiedene Basen untereinander kodiert. Ich habe mir das immer vorgestellt mit so verschiedenen Farben. Das ist immer dann quasi wie so ein Rubik's Cube. Den kann man auch ganz viel verdrehen und hat immer ein eigenständiges Muster. Und so ist dieser RNA-Strang auch. Nur, dass halt dann quasi jedes SARS-CoV-2-Virus ungefähr gleich aussieht. Und auf der anderen Seite baust du dann halt das Gegenstück, und das möchte, da es ja so ein halber Strang ist, möchte sich das vervollständigen und plotscht dann halt an die andere Seite da dran, die du ihr dann anbietest da. Und deshalb funktioniert das auch so gut, dass dann nur das SARS-CoV-2-Virus andockt, weil die halt die RNA-Stränge von verschiedenen Viren so unterschiedlich sind, dass halt Viren, selbst wenn sie verwandt sind, also wenn das SARS-Virus ist und nicht halt das Covid-19-Gedönse ist, dass das halt schon nicht mehr da andockt, weil die Basenpaare so unterschiedlich sind. Aber wie detektierst du denn jetzt, also sie haben das mit dieser Nanostruktur, weil sie das können, halt gelöst, dass dieses Virus, dieser RNA-Strang da plopp andockt. Aber wie misst du das? Weil du musst ja jetzt irgendein Signal produzieren.
Und ich hab noch eine Frage.
Ja.
Aber wie machen, also dockt da wirklich das RNA-Stück sozusagen an bei diesen Nanosensor? Weil was ich mir gerade frage, weil die RNA ist ja im Virus drin, da hast du ja eigentlich noch eine Hülle drum. Das bedeutet ja eigentlich, dass du erstmal noch die Hülle lysieren müsstest, also, um überhaupt an das Erbgut dran zu kommen. Also dockt da wirklich nur die RNA an, oder sage ich mal irgendwie der Virus selber und die RNA wird erkannt? Weißt du das?
LSRP, Localized Surface Plasmon Resonance. Das ist eine gute Frage. Es würde natürlich mehr Sinn machen, wenn sie da den ganzen Virus dran docken müssen, aber hier stand immer was von RNA. Wir benutzen die RNA.
Hm. Okay. Ja, dann erzähl weiter. Wie registrieren sie? Ich meine, ist ja letztendlich auch unwichtiger für die Technik, ob die jetzt das vorher noch lysieren oder ob sie das ganze Virus anbauen.
Werden sie wahrscheinlich dann tun, wenn man das machen muss.
Ja.
Ja, aber tief bin ich in dem gar nicht. Ich bin ja kein Mediziner. Ich habe eigentlich keine Ahnung von dem Blödsinn.
Deswegen habe ich auch so vorsichtig gefragt.
Weil, und nämlich was dann jetzt dann halt passiert ist, das sind ja eigentlich sehr kleine Strukturen. Das sind ja Nanometer große Strukturen. Und da ist es ja immer schwierig, jetzt dann zu gucken, ist da was oder ist da nichts? Das kannst du ja nicht irgendwie sehr trivial machen. Und deshalb, und du musst es ja natürlich auch dann noch zufällig machen. Das heißt, du musst ab einer sehr niedrigen Konzentration eigentlich schon dir sagen, Achtung, da ist was. Und das machen sie um das mit dem sogenannten plasmonischen Nahfeld. Weil dadurch, dass dann halt dieser RNA-Strang da halt andockt, ändert sich quasi die elektrische Ladung in den Nanopartikeln, die quasi diesen RNA-Strang umgeben. Weil letztendlich besteht ja alles aus Atomen. Und das sind ja immer quasi geladene, also was die Elektronen in der Elektronenhülle und Protonen in der Kelle. Das heißt, grundsätzlich, auch wenn du sagst, ein Atom ist neutral oder sowas, wenn du ein Molekülverband hast oder ein Atomverband hast, hast du immer quasi ein elektromagnetisches Feld, was quasi davon ausgesendet wird oder dass es darauf reagiert, wenn du es mit einem elektromagnetischen Feld stimulierst. Und sobald du halt da diesen RNA-Strang andockst, verhält sich das Ganze unterschiedlich zu, wenn es halt nicht da ist. Mhm. Und das können sie detektieren. Und das ist halt quasi so in einer Umgebung von 0,8 bis 16 Nanometer um das Ding herum. Also, aber da ändert...
Wie zum Henker detektiert man sowas?
Ja gut, du hast ja dann ein elektromagnetisches Feld. Und dann kannst du damit...
Aber dieses elektromagnetische Feld ist...
Jetzt kommt's.
Oh Gott.
Sie benutzen Laser. Licht. Weil Licht ist ja auch eine elektromagnetische Welle und die interferiert dann damit. Und dann siehst du halt da Änderungen in der Längenwelle. Und dann kannst du es sehr genau detektieren.
Aber was hat sie gesagt? 0,8 bis 16 Nanometer?
Ja,
das ist doch weit unter der Wellenlänge von Licht.
Richtig, deswegen machst du ja bei Interferenz.
Ach so.
Interferenz ist ja dann quasi bei mehreren Wellen Maxima. Oder minimal. Aber es verschiebt halt dann genau diese Punkte, weil du hast ja dann keine absolute und keine absolute Auslöschung, weil das hättest du tatsächlich nur, wenn du genau einen Knoten treffen würdest. Aber du hast ja sonst schon Interferenz, weil es sind ja Wellen, die immer irgendwie miteinander interferieren.
Wahnsinn.
Ich fand es auch sehr cool. Vor allen Dingen diese Genialität, einfach ein so komplexes Problem einfach in kleine Subfunktionen aufzubrechen. Das heißt, ich möchte ein Virus detektieren. Gut, dann baue ich halt eine Nanostruktur dahin, die nur quasi diesen einen spezifischen Partner, aber es nicht detektieren kann. Aber damit kann ich schon mal trennen einfach. Damit habe ich die Funktion trennen. Und dann muss ich es noch detektieren und suche mir wieder ein anderes Messprinzip, was ich mir dafür dann nutze, weil in Gesamtheit wäre der Task quasi unmöglich. Ja. Aber ich breche ihn mir auf und dann wird es möglich auf einmal.
Und haben die auch was dazu geschrieben, sage ich mal, in Anführungszeichen in Bezug zur Reinigung von diesem Sensor? Weil wenn du mir sagst, dass das da dran bindet, muss ich ja irgendwie, damit es, sage ich mal, eine neue Probe, sage ich mal, messen kann, auch wieder entfernen. Oder ist das nur so im Prinzip im Vorbeiflug einmal gebunden und weg?
Das ist ja wie alle intermolekularen Bindungen stattfinden. Okay. Das ist halt dran, dann ist es wieder weg, dann ist es wieder dran.
Gut.
Man würde jetzt sagen, wieder zufällig, spontan. Man sagt in der Wissenschaft, sagt man spontan.
Sprich, wenn du dann im Prinzip, nachdem du deine, sag ich mal jetzt, einfach eine Atemprobe von einem Patienten analysiert hast und dann einmal kurz mit sauberer Luft durchpustest, dann reicht das.
Dann sollte das ausreichen. Ja. Okay. Also die sind da nicht dauerhaft dran gebunden.
Ja, okay, das reicht.
Ja, aber genau bei dem halt, dass du halt diese Konzentration noch erreichst, dass das quasi da sind sie halt noch dran rum am Futteln. Aber ich fand es einfach zu sehr, sehr cool, dass das so funktioniert.
Das ist mega cool.
Ja.
Krasser Kram da.
Dann sind sie noch darauf ausgegangen, was es da halt, dass es zu falsch positiven Testen führen kann, je nachdem, was du mit der Umgebungstemperatur machen hast, weil sie so eine Bindung von so einem RNA-Molekül irgendwie Temperatur freisetzt und wenn du es zu warm hast, dann bindet sich mehrere Sachen da dran, also brauchst du die richtige Temperatur, Bindungsenergien und sowas. Da dachte ich mir aber so, jetzt wird es aber ziemlich abgedreht. Aber ich fand einfach diese Auseinanderlegung dieses Problems und dass das halt eigentlich jetzt wieder so ein Prozess ist, den du halt auf relativ viel, also das ist keine Lösung für nur ein Problem, sondern halt du kannst die Oberfläche, diese Nano-Oberfläche halt variieren und dann damit eigentlich alles an RNA-Viren detektieren, was du möchtest.
Schon echt gut.
Ja, ne? Ja.
Ich muss nur mal gucken, vielleicht, das gebe ich mir selber als Hausaufgabe auch für die nächste Folge, dass ich vielleicht rausfinde,
wie die da aus dem Virus den er... Achso, das, ja, okay.
Ja.
Sehr gerne. Das wäre dann nochmal ein Betthubfallpunkt.
Ja.
Schwurbeltime.
Ja, Schwurbeltime. Ich sag dir, ne, das wurde mir von einem Freund zugespielt. Ich danke sehr herzlich dafür.
Ich krieg Schwurbel auch immer noch.
Ich hab mich köstlich amüsiert, muss ich sagen. Und zwar, wenn man auf diese Website drauf geht, ich nenne explizit weder einen Link noch den Namen, damit das keiner für voll nimmt.
Some will say fake news.
Ja, genau, some will say fake news, aber das ist so bescheuert. Ich habe nicht die Fantasie.
Ich kann es absolut nachvollziehen. Wir müssen nicht noch eine Werbung machen.
Genau, und auf jeden Fall, wenn man auf diese Website draufsteht, dann steht da schon groß als Überschrift: Erstes deutsches Institut für Aura, Chakra und Energiearbeit.
Oh, toll.
Naturheilpraxis sowieso. Und dann scrollt man weiter runter und dann sieht man hier bla bla, Seminare und so weiter. Und dann steht da geistige OP-Tage. Da denke ich mir so.
Sind das OPs für den Geist oder tun die einfach so, als würden sie OPs machen? Das sind zwei Möglichkeiten, die mir so im Kopf rumschweben.
Nee, das ist wirklich, sag ich mal, OPs für den Geist.
Achso, die operieren quasi dich nicht geistig am Kopf, sie operieren an einem Geist.
Nee, sie operieren geistig. Dein geistig. Also dich geistig.
What?
Ja.
Okay.
Genau. So, und dann bin ich natürlich direkt erstmal da drauf gegangen, weil mir da der geistige OP-Tage, das klingt next level. Ja, und letztendlich ist das halt einfach...
Kriegt man dafür wieder Fortbildungspunkte?
das wäre
gut. Ja, es ist erschreckend, wofür die Ärztekammern alles so Fortbildungspunkte verteilen.
Ja gut, einerseits ist es erschreckend, andererseits muss man halt auch sagen, du musst extrem viele Punkte sammeln einfach. Deswegen
bringt. Ja, aber es ist auch kein Grund dann dafür, dass man da irgendwie jeglichen Mumpitz für zulässt.
Ja, was heißt jeglichen Mumpitz? Es ist ja auch schon, sage ich mal, eine gewisse... Es geht ja... Der Sinn bei den Fortbildungspunkten von der Ärztekammer ist ja letztendlich, dass sie damit gewährleisten wollen, dass du mehr oder weniger auf dem aktuellen Stand der Medizin bleibst. Und das erreichst du ja in gewisser Weise auch schon damit, indem du einfach aktuelle, sage ich mal, Fachzeitschriften oder sowas letztendlich ja durchliest und dazu dann eben Fragebögen oder sowas ausfüllst.
Ja, das ist richtig, solange es richtige Medizin ist.
Ja, und was, also gut, ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass man Punkte bekommt für Sachen, die keine Medizin sind, weil die nichts damit zu tun haben.
Ja, gerade ich höre so ein paar Podcasts, wenn es Mincorrect oder Hoaxilla ist oder sowas. Und wenn da immer dann so reinflattern, für was man da so alles so, die haben das nämlich auch immer ziemlich auf dem Kicker, für das, was man da so diese Tagungspunkte bekommt, wenn man sich dafür irgendeinen Energiepyramiden-Blödsinn einschreibt.
Ja, wie viele Punkte bekommt man da?
Ich habe keine Ahnung. Weiß ich, wie viel das auch wert ist, wenn ich dir sagen würde, das bringt dir 6 Punkte oder so, weiß ich, wie viel das ist.
Ja, also
das haben wir mir nicht gemerkt. Ich war einfach schockiert, dass es dafür, dass man sich als Arzt mit sowas fortbilden, in Anführungsstrichen, kann.
Ja, ich meine, so Angebote sind natürlich auch beschränkt und man kann es halt auch noch einmal wahrnehmen in dem entsprechenden Zeitraum. Weil du musst nämlich, wenn das noch der aktuelle Stand ist, den ich jetzt gerade im Kopf habe, du musst über 5 Jahre 200 Punkte sammeln. Und normalerweise ist es so, dass halt irgendwie so, wenn, also zum Beispiel gibt es dann jetzt als Beispiel hier Augenheilkunde, gibt es dann die Zeitschrift, ich weiß nicht, wie heißt es, also kurz heißt es ZPA, ich glaube, das ist irgendwie Zeitschrift für
praktizierende
Augenärzte oder sowas. Und dann gibt es dann immer einen Fragebogen und für jeden ausgefüllten Fragebogen kriegst du, glaube ich, so einen Punkt. Ne? Und allein wenn du schon hochrechnest, ne, 5 Jahre, 12 Monate und jeden Monat kriegst du eine Zeitschrift, einen Punkt, bist halt bei weitem noch nicht bei 200. Und normalerweise kriegst du für so einen kompletten Kongress oder sowas, also irgendwie AAD, was jetzt gerade war, oder DOG, wo du dann 3 oder 4 Tage lang dir im Prinzip einen kompletten Tag lang immer irgendwie die Vorträge reinziehst, bekommst du, glaube ich, dann irgendwie 15 Punkte oder so. Also es ist tatsächlich, du musst schon dranbleiben, dass du diese 200 Punkte auch zusammenkriegst, wenn du dann einen Facharzt machst. Und ja, ich kann die Kritik verstehen, dass für irgendwie Energiepyramiden, wenn du dafür irgendwie einen Punkt oder zwei kriegst, dass es eigentlich Bullshit ist. Andererseits muss man auch bedenken, gut, wenn du bei 200 Punkten dann einen Punkt, sage ich mal, geschenkt bekommst mit irgendeinem Schwurbel, so what? Meine persönliche Meinung.
Ich möchte aber nicht den Geist von Ärzten mit Schwurbel vergiften. Es gibt ja immer noch ein paar Leute, die dann da hängen bleiben.
Ja, gut. Aber ich glaube, das kannst du nicht verändern. Zurück zu den geistigen OP-Tagen. Ja, du bringst mich ab von meinem Schwurbel.
Durch Schwurbel.
Also, dann bin ich hier auf geistige OP-Tage gegangen. Dann steht da, an den Energiebehandlungstagen, in Klammern, geistige OPs und so weiter, werden wir direkt geistige Operationen bei den anwesenden Personen durchführen. Es ist empfehlenswert, sich 3 Energiebehandlungen Termine an den Tagen geben zu lassen, wobei maximal 2 Energiebehandlungen an einem Tag durchgeführt werden können.
Was sind Energiebehandlungen?
Moment.
Ach so.
Es werden jeweils in der Früh- und Nachmittags Energiebehandlungen angeboten. Die Morgenenergiebehandlungen beginnen um bla bla und so weiter. 10 Personen innerhalb einer Stunde in einer Gruppe. Auf jeden Fall gibt es dann, wie gesagt, diese Energiebehandlung morgens und nachmittags.
Schön.
Danach und davor natürlich immer mit Ausruhen, damit Energie wirken kann und so ein Schwachsinn.
So ein Schwachsinn.
Die Energiebehandlung, das Christusgitter, löst alles, was dem entgegenspricht, was man sich und andere... Was?
Was?
Nee, dass man sich und andere so liebt, wie man ist.
Aha.
Dann der Orgon-Okkulator.
Oh nein, oh nein, die Orgon-Energie. Oh nein.
Füllt jede Zelle mit Licht und regeneriert die DNS.
Ist Tachyonen, das nicht gefährlich? Oh, Tachyon.
Tachyonen-Farbtherapie bringt Seele und Anteile in Frieden und Harmonie.
Ja, und Strahlenkrankheit. Ein
Heilfriedensgitter löst alles, was dem entgegenspricht, dass man Frieden in sich und um sich findet. Tachyon-Magnetbett reguliert Blutstoffwechsel und Organsysteme. Orgon-Energiefelder, heilt auf höchster Zellebene.
Oh nein.
Ich frage mich überhaupt, was höchste Zellebene sein soll.
Ja, weiß ich nicht.
Das Kristallbett reguliert, reinigt
die Chakren. Das Kristallbett sind auch furchtbar unbequem an.
Und jetzt Atlantis-Gitter, aktiviert altes Atlantis-Wissen
In den Zellen, ja natürlich.
Gott. Oh. Und dann, also noch ganz...
Wir sind erstmal bei dieser Aufenergetisierung vor der geistigen OP.
Nee, das sind diese geistigen OPs.
Ach so, okay.
Ja. Genau,
ich kann mir dann Atlantis-Wissen in den Zellen operieren lassen.
Ja, da gibt's.
Oder mit Tachyonen da rein operieren lassen. Und Licht.
Ja. Und,
Das hört sich fürchterlich gefährlich an.
Auf jeden Fall, also da gibt es noch ganz viele andere Sachen, hier auch noch irgendwie Erdungsritual.
Erdungsritual?
Clearing-Ritual.
Kriegt man da so ein Kabel in die Hand?
Amethyst-Dioden-Ritual.
Oh nein.
Dioden. Und ganz viel anderer Kram. Auf jeden Fall, das fand ich schon richtig gut.
Das ist halt, ich stelle mir mal vor, da sitzt so ein Haufen Studenten und kreiert so eine Seite abends, nachdem die sich schön 2 durchgezogen haben.
Ja.
Dann sitzen die und bauen sowas und machen sich schibbelig
da. Ja, und auf jeden Fall, so eine geistige Operation kostet 150 Euro.
What?
Und dann habe ich mal noch geguckt, die haben noch andere Seminare. Ich dachte erst, das wäre schon the top sozusagen.
Das hätte ich nämlich auch so gesagt.
Aber dann gibt es zum Beispiel so ein Seminar, das nennt sich Inneres Kind. Bei dem inneren Kindkurs gehen wir die einzelnen Abschnitte der Kindheit nach der Geburt durch. Das heißt, wir heilen die Verletzungen, die unser Kleinkind, Vorschulkind, Schulkind bis zum Jugendlichen erlebt haben. Dadurch wird unser Glückskanal geheilt und wir fühlen uns im Hier und Jetzt glücklich und zufrieden.
Weißt du, woran ich jetzt denke? An diese, weißt du, kennst du das, wenn diese Erwachsenen, die dann so Baby spielen?
Nein, zum Glück nicht.
Genau an so.
Na, und dann auf jeden Fall hier viele Probleme, die man im Hier und Jetzt hat, hängen mit verletzten Kindheit zusammen, bla bla, und das wird auf jeden Fall als geheilt.
Im Hier und
das,
Jetzt.
Das Ganze geht dann über so ein Seminar, geht dann, das innere Kind geht dann über eine Woche, also
What?
7 Tage, und das Ganze kostet dann 1550 Euro.
Ja, aber eigentlich ist das ja ein Schnapper, wenn du das durch 7 teilst.
Für 1550 Euro für eine Woche kannst du schon einen richtig schönen Urlaub machen.
Ja.
Und nicht so ein bescheuertes Seminar.
Ja, vielleicht.
Da hast du nämlich noch keine Unterkunft oder so bei. Das sind nur die Seminare. Da musst du erstmal noch hinkommen und irgendwo pennen.
Wo ist das denn, by the way?
Weiß ich nicht, ist mir auch egal.
Ist mir auch egal.
Ja, und auf jeden Fall, da gibt es noch andere Kurse, auch ein Pendelkurs für 540 Euro, sind drei Tage.
Lernt man dann zu pendeln oder wird man dann gependelt?
Auf jeden Fall ganz viel Blödsinn. Dann gab es noch einen Reiter Produkte. Ne? Ich meine, verkauft ihn für Produkte. Hauptsächlich Tachyonen.
Tachyonen? Wie sehen Tachyonen aus?
Das sind einfach Edelsteine, die mit dem entsprechenden Tachyon dann belegt wurden oder wie auch immer man das
informiert.
Nennt.
Informiert.
Letztendlich kriegst du dann irgendwelche Heiledelsteine da verkloppt für, ich habe mal geguckt, also wirklich, alles, was du
dir so auf, du hörst dich ja schon an wie ich.
Alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, was du theoretisch dir vorstellen kannst an Problemen, die man irgendwann irgendwie in irgendwelchen Lebenssituationen haben könnte, dafür hast du auf jeden
Verkaufen
Fall
die auch Orgon-Pyramiden?
Mit Sicherheit, ich weiß nicht.
Weil eigentlich ist das ja nur in Harz eingegossener Schrott. Nein, das ist alles sehr viel komplexer.
Auf jeden Fall kosten diese Steine, wo dann einer einmal Hokuspokus-Philibus drüber gemacht hat, 30 bis 60 Euro das Stück.
Und das ist ein schöner Stein.
Ja. Und, was ich auch noch schön fand, das ist allerdings umsonst, also richtig günstig.
Ja, richtig günstig.
Für nichts. gehen die natürlich auch mit der Zeit und im Rahmen von Corona sind natürlich so anwesenheitspflichtige Sachen wie diese geistigen Operationen.
Fernheilung.
Bisschen schwierig.
Machen sie jetzt.
Richtig. Speziell für passenderweise Rückenschmerzen, muss man sagen, was ich als Thema hatte. Gibt es einen Link zu einem YouTube-Video, was von dieser Heilpraktikerin täglich zweimal neu mit Energie aufgeladen wird, wo diese Tulla vor dem Bildschirm steht und dann irgendwie so deine Wirbelsäule imaginär abtastet und du irgendwelche Übungen mitmachen sollst. Auf jeden Fall heilt die dich dann über ein YouTube-Video.
Dass sie zweimal am Tag energetisiert. Oh, ich klapp zusammen.
Ja. Auf jeden Fall, das war wieder wirklich Schwurbel at its best.
YouTube. Das einzige Videoportal, was einen richtig Aggressionen bereitet, weil es dir dauernd irgendwelche Premium-Mitgliedschaften und Werbung verkauft.
Ja, das sowieso. Aber das war mal wieder ein Premium-Schwurbel, den ich dir nicht vorenthalten wollte.
Oh mein Gott, ich glaube, das war bisher unser abgedrehter, oder? Das ist ja auch ausgedacht.
Nee, habe ich nicht. Ich kann dir nachher gerne ein Ding schicken.
Nee, bitte nicht.
Bitte nicht. Ja. Aber gut, damit wären wir auch relativ pünktlich tatsächlich mit unseren Themen durch und noch knapp unter anderthalb Stunden.
Nice. Was haben wir denn gelernt?
Nichts Volles.
Es ist alles in den Orgon-Pyramiden überschrieben worden.
Genau. Nee, was haben wir gelernt? SpaceX schickt weiterhin alles
Raketen
Mögliche.
In den Tod.
Genau, Raketen in den Tod. eine pseudogrüne Rallye-Serie existiert.
Ja, okay.
Und
Zusammenfassung.
Es gibt jetzt einen optischen Nanosensor, mit dem man sehr schnell in Realtime Coronaviren messen kann. Wie gesagt, mich würde wirklich interessieren, ob das schon in dieser Kiste da drin ist,
die
ich da mal gesehen habe.
Das wäre natürlich übel.
Ich meine, rein zeitlich würde es ja ungefähr hinhauen, so ein Jahr noch an Weiterentwicklungszeit, why not? Und das wäre natürlich krass praktisch auch wirklich für so Sachen, wenn man sagt, okay, man möchte wieder so langsam Richtung Veranstaltungen gehen, anstatt dass dann jeder erstmal mit einem Schäfchen in der Nase popeln muss und so einen Schnelltest machen muss. Zumal auch ein Schnelltest ja noch 15 bis 20 Minuten dauert. Was
Sie mir jetzt auch bei meinen zwei Schnelltests gefragt haben, also das ist ja, dann sind ja immer schon einige Leute dabei, ne, so dann rumschnell. Das dachte ich mir mal so, das waren jetzt in den letzten zwei Wochen waren meine zwei Tests die zwei Gelegenheiten, wo ich mit den meisten Menschen auf einem Platz gehangen habe.
Ja, und vor allem, ich meine, ist natürlich gut und sinnvoll, dass es gemacht wird, aber du produzierst halt auch enorm viel Müll mit diesen Schnelltests, muss man einfach sagen.
Ja.
Und wenn du natürlich einfach theoretisch eine Kiste hast, wo du 10 Sekunden lang irgendwie eine Wand anschreien musst oder anpusten musst und danach weißt du, was ich mit einer Sensitivität von 80-90%, was
halt,
ja bei einem Schnelltest nicht
besser ist. Du könntest halt deutlich mehr lockern, wenn du halt sagen, alle crowded places.
Ja, und es ist halt viel schneller, mit 10 Sekunden im Vergleich zu 15 Minuten oder so. Ja. Da kriegst du, da ist es ja auch realistisch, sag ich mal, dass du von einer Großveranstaltung irgendwie 1000 Leute mit.
Stimmt, vom Einlass am, Konzert oder sowas.
Ja, das ist ja viel, viel besser. Und du kannst ja sagen, wenn dann die Kiste noch sagt, ist positiv,
gehen
dass
Sie
du nochmal
einen
Schnelltest machst,
genau,
wo dann die Sensitivität noch höher ist.
Ja, wie so ein Metalldetektor.
Quasi. Genau, das wäre ja wirklich ein realistisches Konzept, das Ganze.
Realistisches? Bürofiktion.
Ja. Hast du ein schönes Gedanke.
Dass du keinen Bock mehr hast, auf über AstraZeneca zu sprechen.
Ja.
Ja.
Ja, einfach nur ja.
Dass ich mich anscheinend beim quasi beim, mit meinem Rücken und generell meinen anfangenden Gebrechen gar nicht so dumm anstelle und sich der Osteopath tatsächlich nicht lohnt. ja, und dass es anscheinend Leute gibt, die sich geistig für Geld heilen lassen.
Ja, Wahnsinn.
Ich frage mich, ich würde mal echt gerne die Revenues von diesen Firmen sehen.
Ich
kann mir das einfach nicht vorstellen.
Ich würde tatsächlich Geld, glaube ich, dafür bezahlen, nur um mal irgendwie so einen Livestream von so einer Behandlung da zu sehen.
Ja, aber dann würdest du die halt unterstützen, ne? Ich würde das dann auch mal
nehmen. Nee, ich würde einem externen Spion oder so das Geld bezahlen, dass der das für mich filmt. Einfach. Ohne dass die was davon haben.
Also ohne dass die, das wäre natürlich der Opti-Mopti.
Ja. Mir fehlen die Worte. Gut, dann, wo mir die Worte fehlen, hast du dann noch,
hab ich noch ein paar Worte.
Humoristischen Rauskehr, ja, auf den ich sehr gespannt bin.
Ja, also, ein Hardware-Ingenieur, ein Software-Ingenieur und ein Projektmanager machen während der Mittagspause einen kleinen Spaziergang. Als sie im Gebüsch eine uralte Messingöllampe entdecken, heben sie sie auf und reiben sie sauber. Schwupps, ein Lampengeist erscheint. Wie, was auch sonst, ne? Danke, dass ihr mich aus meiner Gefangenschaft in der Lampe erlöst habt. Robin Williams hatte ich leider nicht raus. ihr habt 3 Wünsche frei. Da ihr zu dritt seid, hat jeder einen. Der Hardware-Ingenieur überlegt einen Moment und sagt, ich möchte auf einer Yacht über den Pazifik segeln, hart am Wind mit einer komplett weiblichen Besatzung. So sei es, sagt der Lampengeist und schwupps ist der Hardware-Ingenieur verschwunden. Der Software-Ingenieur denkt ein Weilchen nach und sagt, ich würde gerne zusammen mit einer Horde scharfer Bräute auf Harley-Davidsons durch den Südwesten der USA cruisen. So sei es, sagt der Lampengeist und schwupps ist der Software-Ingenieur verschwunden. Der Projektmanager schaut auf den Platz, wo die beiden anderen standen und reibt nachdenklich sein Kinn. Schließlich sagt er zum Lampengeist, ich hätte die zwei gerne wieder zurück im Büro, direkt nach der Mittagspause.
Das war so klar. Das war wirklich so klar. Einfach. Immer so, Mist, ohne die kann ich ja gar nichts mehr machen. Die kommen ja schön zurück.
Gut, dass du jetzt auf die zweite versteckte Ebene in diesem Witz angesprochen hast.
Ja.
Aber ja.
Sehr schön.
Sehr schön.
Ja, ich fand eine schöne Kurzgeschichte zum Schluss
sozusagen. Ja.
Ja. Damit sind wir dann auch am Ende unserer jetzigen Folge, heutigen Folge.
Am Ende?
Kann man sagen, diesigen Folge? Nein, kann man nicht sagen. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass wir tatsächlich mal eine Folge in Präsenz jetzt
aufnehmen konnten. Ja, ist tatsächlich eigentlich recht angenehm.
Genau, macht auch einiges einfacher. Man braucht nicht zwingend Internet. Demnach kann auch weniger schief gehen.
Oh ja.
Ich habe mir das Zusammenschneiden unserer beiden Tonspuren gespart, weil wir auf einem Mikro aufnehmen können.
Das ist richtig.
Und ja, vielleicht schaffen wir das ja nochmal und früher als in mehr als einem Jahr.
Jedes Jahr einmal.
Jedes Jahr einmal. Genau, und ansonsten, nichtsdestotrotz, auch wenn wir uns jetzt in Persona gegenüber sitzen, wünsche ich dir dann noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Ach, da fällt mir gerade ein. Die nächste Folge müssen wir, glaube ich, ausfallen lassen, weil nämlich das Wochenende, wo wir die nächste Folge aufnehmen täten, habe ich nämlich Wochenenddienst. Und da habe ich halt keine Zeit, den Podcast aufzunehmen. Demnach müssen wir überlegen. Entweder kommt dann die nächste Folge in 3 statt in 2 Wochen oder wir überspringen einfach einen Tonus und die nächste Folge kommt in 4 Wochen.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend, genau.
Das hätte man natürlich auch vorher klären können.
Ja, das ist mir jetzt gerade wieder aber dann wären wir ja professionell und ja, das wollen wir ja nicht.
Viel zu langweilig.
Genau, also dann
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, in 2 oder in 4 Wochen. Nichtsdestotrotz, halt die Ohren steif. Viel Spaß, bleibt gesund. War's gut. Tschüss, ciao und bye bye.
Tschüss.